alle kennen Spiele, Settings, Welten, die uns geradezu magisch in ihren Bann ziehen und uns monatelang, vielleicht sogar für immer fesseln. Aber Moment, magisch? Als Triebfeder der digitalen Aufklärung kann der GameStar-Podcast diesen esoterischen Humbug so nicht stehen lassen. Wir wollen sie knallhart hinterfragen und schonungslos sezieren, diese Faszination bestimmter Settings und Welten. Warum finden wir die manchmal einfach so attraktiv, dass wir darin leben wollen oder zumindest möglichst viel Zeit darin verbringen? Mein Name ist Michael Graf. Neben mir sitzt ein Podcast-Neuzugang. Er ist herzlich, aber ist auch hart. Mein GameStar Plus Videokollege Holger Hart.
Ach, dieser Name bietet sich einfach für Wortspiele an.
Ich musste es machen. Es war Pflicht. Jeder wusste es. Du wusstest es auch, dass ich es mache. Also, das musste einfach sein. Mit zugeschaltet ist uns über das moderne Wunder des Internets ein Experte für dieses Thema. Georg, besser bekannt im GameStar-Forum unter dem Usernamen Paw, ist Industriedesigner und hat schon ganze Generationen junger Designer ausgebildet, also tatsächlich ein richtiger Experte, wenn es um Design geht, und er kann uns sicherlich viel über die Faszination von Formen, Farben, Welten und allem anderen erklären, was es sonst noch so gibt. Georg, herzlich willkommen.
Hallo, hallo, und danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin schon ganz fummelig.
Ja, danke, dass du bei uns bist. Es ist ja tatsächlich aus einem Kommentar entstanden, den du auf GameStar.de geschrieben hast unter einen Artikel über Open World. Wir hatten ja einen fünfteiligen Report zum Thema Open World und woher die Faszination von Open World kommt und wie offene Welten aufgebaut sein müssen. Und der erste Teil hatte eben die Überschrift, wie Entwickler mit unseren Urinstinkten spielen in Open Worlds. Und ich kam mir, nachdem ich diesen Artikel gegenlesen und korrigiert hatte, der Dennis Giesler hat den gemeinsam mit mir geschrieben, kam ich mir unglaublich clever vor und dachte mir, wow, da hast du so viel gelernt. Und dann kommt Georg, schreibt einen Kommentar drunter und ich denke mir, Michael Graf, du weißt überhaupt nichts. Das war tatsächlich, also du hast nochmal das, was wir im Artikel schon versucht haben anzureißen, so ein Teil der Faszination offener Welten, nochmal echt deutlich unterfüttert, einfach mit psychologischen Hinweisen, Erkenntnissen, insbesondere wenn es um Formen geht. Weil eine meiner, eine der Sachen, die ich schon mal, glaube ich, im Podcast erzählt habe, wenn es um Open Worlds geht, ist ja, dass eine der Faszinationen von Skyrim daraus steht, und jetzt spreche ich als Laie, dass die Bäume nach oben zeigen und sozusagen dann der Blick nach oben gelenkt wird.
Mhm.
Und,
ja.
Und das hast du dann noch weiter vertieft. Magst du noch mal kurz erklären, was da noch mehr dahinter steckt?
Naja, im Grunde genommen handelt es sich gerade bei Open World Faszination, beziehungsweise bei Open World Landschaftspanoramen, spielen da schon sehr viele Urinstinkte rein, die glücklicherweise unabhängig von irgendwie einem kulturellen Hintergrund von uns schon als Baby erlernt werden. Das ist quasi so dieses Aufrechtgehen, Mensch vom Tier, Unterscheidung. Das heißt, oben Himmel wird heller automatisch. Das heißt, wir sind sowieso schon dadurch, dass wir aufrecht gehen, wird es nach oben hin schon mal für uns interessanter, weil Boden guckt man ja so oder so, wenn man nicht gerade Michael Graf in Morrowind ist, wie ich vernommen habe.
Ja, richtig.
Das ist quasi für uns dann aufgrund unseres aufrechten Gehens dann eine Perspektive, die uns eher quasi unter unseren Füßen davon läuft. Und logischerweise hat man da schon so diesen klassischen Aufbau von viel nach wenig, der für jeden Menschen oder für jedes Tier natürlich auch verständlich ist. Quasi, wenn wir mit den Füßen in der Landschaft stehen, wir haben unten viel Masse und nach oben hin dünnt sich dann quasi, ist es egal, ob man jetzt in einem Tal steht oder bewaldet oder in der Wüste, quasi nach oben hin eröffnet sich die Perspektive, dann ist verblaut auch, das nennt sich dann Sfumato in der klassischen Malerei, wo es dann umgesetzt wird. Und ganz, ganz runtergedummt formuliert ist das quasi so eine Art nicht mal erlerntes, sondern angeborenes Perspektivverständnis, kann man sagen.
Mhm.
Oder konkret nochmal auf diese Dreiecksform eingehend, beziehungsweise auf diese aufweisenden Winkel, da handelt es sich um eine Art grafische Dynamik, die in Richtung einfach weist. Also jeder Mensch kann Pfeile verstehen, einfach eben aufgrund dieses von viel zu wenig. Und jeder Mensch kann auch Zusammenhänge erkennen, also größer, kleiner, dicker, dünner, höher, weiter, tiefer. Mhm. Und deswegen macht eben gerade diese Perspektivöffnung in Open Worlds oder allgemein in Spielen, diese Panoramenöffnung, ist natürlich ein super verfängliches, also Mittel, um den Spieler auch in eine Welt reinzuziehen. Also an der Stelle jetzt zum Beispiel mal dieser Panoramablick in Crysis, falls sich irgendjemand daran erinnert, wenn man da aus dem Wald raustritt auf diese erste Lichtung unten mit dieser kleinen Basis und da donnert der Jet drüber weg und man hat links und rechts dieses Framing durch die Berge und guckt darüber und sieht in der Ferne so einen Berg und die Sonne steigt auf. Und im Endeffekt ist das so ein ganz klassisches unten und den Blick einschränkend befindet sich Landmasse und der Blick weit geht in die Ferne.
Verrückt. Also natürlich, das ergibt alles Sinn, aber ich hätte tatsächlich sowas intuitiv nie angenommen, dass wir zum Beispiel, wenn du sagst, irgendwie wir folgen intuitiv dem Pfeil, hätte ich nie gedacht, dass es so ist, weil ich mir dachte eher so, naja, ich habe halt gelernt, dass ein Pfeil irgendwo hinzeigt. Aber Käse, ne? Das macht man tatsächlich so, also konditioniert. Also
ist das, ist das quasi angeboren dann schon oder erlernen wir das wirklich doch noch irgendwann mal so von Mutter zu Vater gegeben?
Na, da muss man unterscheiden zwischen einem, also wir gehen jetzt in den Bereich der Semiotik, also das ist quasi Zeichenlehre, ganz blöd formuliert. Es gibt da unterschiedliche Bereiche. Es gibt einen erlernten Zeichenschatz, das heißt, da hat man null und lernt im Laufe der Zeit dazu. Und es gibt instinktbasiertes oder sag ich mal direkt intuitiv erfassbares. Und diese Eindrücklichkeit von viel und wenig, worum es jetzt im Endeffekt bei einem Pfeil sich ja handelt oder bei einem Baum. Ein Baum hat unten viel und hat oben wenig, ganz blöd formuliert. Das ist jetzt nichts, wo man einen Konsens erst sich aneignen muss, um dieses Zeichen von viel und wenig zu interpretieren, sondern das ist ein ganz urtümlicher Eindruck. Wenn sich mein Papa vor mir aufbaut, angenommen ich bin ein Kind in der Wiege, mein Papa baut sich vor mir auf und verdeckt quasi meinen ganzen Blickwinkel, dann ist das viel. Wenn aber jetzt nur ein Besenstiel vor mir steht, dann ist das nur ein Strich. Also quasi, das ist, da brauche ich nicht erst als Baby, also schon als Kleinkind, brauche ich da nicht erst einen Interpretationsmaßstab, sondern es ist einfach nur Blick verdeckt, Blick weniger verdeckt. Macht das Sinn in der Erklärung?
Ja, durchaus.
Ja, doch. Mein Vater war auch recht massiv, der hat viel verdeckt, das stimmt. Oder ist er immer noch? Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist denn, also ich würde tatsächlich dann denken, dass es ja wirklich mehr Hintergedanke ist, der hinter solchen Panoramen und hinter dieser Entwicklung der Welten steckt, als man eigentlich bewusst wahrnimmt. Weil wie du selbst sagst, ne, das sind ja oft unbewusste Dinge oder unbewusste Reaktionen, die man darauf dann irgendwie, die daraus dann entstehen. Wäre es denn so, dass man einen Spieler durch diese Formensprache auch zu Dingen verleiten kann, die er dann gar nicht bewusst möchte? Also, dass du sagst, okay, alle Bäume zeigen jetzt irgendwie leicht nach links, ja, weil wir wollen, dass du darüber gehst zur Küste. Oder alle Bäume zeigen leicht nach rechts, weil rechts auf dem Buckel ist irgendwie ein Schloss. Also guck doch mal dahin. Würde sowas auch funktionieren oder geht es nur mit sehr simplen?
Ja. Nee, das funktioniert durchaus und das wird ja auch benutzt. Ich meine, gerade in postapokalyptischen Szenarien hat man das ja oft, dass da irgendwie krude Gegenstände oder Bäume oder Ruinen oder Gerüste oder Gerippe von alten Gebäuden oder so in der Gegend herum zeigen. Und das sind natürlich ganz klare Direktiven, ganz klare Incentives für den Spieler oder den Betrachter. Geh dahin, beweg dich dahin. Das wird auch in der Innenarchitektur oder in Raumgeometrien wird es auch oft benutzt, dass man zum Beispiel künstliche Perspektiven aufbaut, indem man Objekte in die Tiefe staffelt. Also gerade dieser Tiefenstaffelungseffekt und Überlagerung ist als einer der größten oder der am deutlichsten nutzbarsten Effekte, die man überhaupt benutzen kann, um Räumlichkeit zu erzeugen. Ich meine, das kennen wir alle aus den Anfängen der Computerspiele-Grafik mit den sich überlagernden Sprites oder 2D-Grafiken, die hintereinander gestackt werden, um quasi Räumlichkeit zu erzeugen. Mhm. Und ja, natürlich kann man dann, indem man das damit ein bisschen spielt und das Ganze ein bisschen verzerrt, dem Spieler auch sagen, geh bitte da lang, tu bitte das. Wir kennen zum Beispiel Call of Duty, Modern Warfare, am Anfang diese typische Mission oder diese ganz klassische Mission auf dem Schiff, was dann nachher einen Hit bekommt und dann anfängt abzusaufen. Wo die Kamera ja die Z-Achse, also die vertikale Achse, die ganze Zeit in der Gegend rumtiltet mit den Bewegungen des Schiffs, falls ihr euch erinnern könnt oder falls die werten Zuhörer sich erinnern können. Und theoretisch hätte man da die Kameraperspektive auch einfach immer senkrecht orthogonal zum Boden lassen können. Aber indem die Kamera da schon so ein bisschen mittiltet, wird die Beschleunigung des Spielers oder die Dringlichkeit an den Spieler weitergegeben. Achtung, jetzt kommt gleich eine Linkskurve. Achtung, jetzt kommt gleich eine Rechtskurve. Also ist so dieses wie dieses Reinlehnen in eine Kurve bei einem Rennfahrer. Und das ist eigentlich ein relativ prägnantes Beispiel, wie man den Spieler da schon quasi schubsen kann. Mach mal bitte, tu mal bitte. Und natürlich lässt sich das auch, selbst wenn ein Spieler da überhaupt keine Lust drauf hat, lässt sich das natürlich unterschwellig benutzen und zu sagen, jetzt gehst du vielleicht mal lieber doch dahin. Da gibt's vielleicht eine schöne Schatzkiste für dich.
Spannend. Wenn ich zynisch wäre, würde ich sagen, warum muss man denn einen Spieler in Call of Duty lenken? Nein, ich finde das wahnsinnig interessant. Wenn wir da, also wir reden ja über gerade den Reiz von Settings und warum manche Settings auch faszinierender sind als andere. Ist es denn so, dass man, wenn man das gut einsetzt als Entwickler und bewusst einsetzt, solche Tricks nenne ich sie jetzt einfach mal, oder halt solche Expertisen, ist es dann so, dass man Spieler damit auch besser emotional anspricht, dass sie sich wohler fühlen in so einer Umgebung und sich natürlicher durch so eine Umgebung bewegen können?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist quasi dieses Verstehen können oder sich in einer Welt heimisch fühlen, ist jetzt egal, ob es jetzt bei einer Open World oder bei einem Rail-Shooter ist sozusagen, ist das absolute, ist das Kernmerkmal eines gut durchdachten oder gut gemachten Designs für ein Spiel oder eines gut gemachten Style Guides für ein Spiel. Style Guide, nur kurz zur Erläuterung, ist quasi eine Art Parameterfestlegung, wie was wann wo auszusehen hat und was wie in welchen Positionen oder in welchen Umständen eingesetzt werden soll. Und da sind wir jetzt zum Beispiel, um den Bogen zu schlagen zum Anfang, wieder bei so einem Punkt der Erlernbarkeit oder des erlernten Zeichenschatzens. Je größer da die Schnittmenge ist von dem, was ich als Entwickler meinem Spieler zeigen möchte und von dem, was der Spieler versteht. Das heißt, je besser und distinktiver ich quasi als Entwickler ausgearbeitet habe, was meine Formen zu besagen haben oder wie meine Welt auszusehen hat und je mehr Assoziationspotenzial, Assoziation können wir uns schon mal ganz fett an unsere Schultafel schreiben, je größer und ausgeprägter das Assoziationspotenzial unserer Welt ist, also sprich, je simpler unsere Welt nachvollziehbar ist für den Spieler, desto heimischer und wohliger wird er sich darin fühlen. Deswegen ist zum Beispiel die Welt von Fallout wesentlich verständlicher als zum Beispiel eine Welt von Mass Effect. Aus dem ganz einfachen Grund, dass das, was in Fallout uns umgibt, verstehen wir. Da brauchen wir keinen größeren kulturellen Kontext, um es nachvollziehen zu können, sondern Straßenkreuzer ist jetzt für uns in unserem Jahr 2010 plus, sag ich mal, wenn wir von Fallout 3 aufwärts denken, ist jetzt in unserem Zeitalter fette Straßenkreuzer, okay, kann ich verstehen, technische Monstrositäten oder wie wird Strom erzeugt oder die Auswirkung von einer Atombombe, Zerstörung, Waffen und so weiter. Der Spieler hat sich damit irgendwo schon mal auseinandergesetzt. Das ist irgendwo schon mal auf dem Horizont gewesen. Das heißt, wir haben da ein großes Potenzial, den Spieler abzuholen. Mhm. Wohingegen ein sehr Sci-Fi-orientiertes Szenario ist, oft die Gefahr birgt, dass es zu abstrakt wird, dass die Grenze zwischen Ikonizität, also sprich zwischen dem Faktor, dass ich es erkennen kann als das, was es ist, und zwischen der Abstraktion, das heißt, das, was ich sehe, ist weit weg von dem, was es sein will und was ich damit quasi verstehe. Je größer da die Hürde ist, desto schwieriger wird es für mich, das nachzuvollziehen. Deswegen sind, je abstrakter zum Beispiel Sci-Fi-Games werden, desto kleiner wird dann natürlich auch die Zielgruppe.
Das hieße, wenn ein Sternzerstörer in Star Wars geformt wäre wie ein Blümchen, dann hätte ich damit, oder wie eine Biene, dann hätte ich damit wahrscheinlich eher ein Problem, als wenn er aussieht wie eine Pfeilspitze, die ja tendenziell vielleicht gefährlicher aussehen könnte.
Ja, schon allein basierend auf dem, was du schon gesagt hast, auf diesem Pfeilspitze-Bedrohlichkeits. Also wenn was Spitzes auf mich als Betrachter zufährt oder spitze Form, und wir haben ja bei den Sternzerstörern in Star Wars, da sind ja zum Beispiel auch keine gleichseitigen bzw. gleichschenkligen Dreiecke, und doch gleichschenklich sind sie ja entlang der Längsachse, aber keine gleichseitigen Dreiecke, also sprich, die drei Schenkel sind nicht alle gleich. Das heißt, wenn ein Dreieck zum Beispiel gleichseitig wäre, dann könnte man es ja in jede Richtung kippen. Das heißt, es hat keine ausgeprägte Richtung, aber die Sternzerstörer von Star Wars sind ja ganz spitz, dolchartig spitz, das ist ja auch die Intention. Das sollen ja quasi Dolche sein, die das Imperium in die Rebellion treibt, sozusagen. Und da ist ganz klar diese Richtung und auch das Zufliegen auf den Betrachter oder diese Bedrohlichkeitsachse ist da eben ganz, ganz ausgeprägt. Und ja, ein rundes Blümchen würde da weniger Sinn machen. Deswegen tun sich zum Beispiel viele, viele Spiele wie EVE Online oder so, haben da auch Probleme damit, wenn es darum geht, organisches Design, was man ja oft für Aliens möchte, also sprich, man will mit der Konvention von klassischen Schiffs-Bug-Heck-Architektur brechen und will da organische Form machen. Ab einem gewissen Punkt versteht man es einfach nicht mehr. Dann muss man es eben wieder runterbrechen. Man muss Fenster reinstanzen oder Decks reinstanzen oder eben Elemente einführen, wo der Betrachter nachvollziehen kann, okay, das ist jetzt kein Space-Blümchen, Blumenstrauß, der auf mich zufliegt, sondern es ist ein Raumschiff, was halt einfach nur organisch wirken will. Und dann klatscht man Adern drauf oder pulsierende Organe, je nachdem.
Und schon fühle ich mich nicht mehr ganz so dumm, weil ich habe mir in der Vorbereitung ja ein bisschen Gedanken gemacht, habe mir auch so überlegt, so, was könnte denn überhaupt mal ein gutes Setting auszeichnen und so. Bin halt erstmal zu dem grundlegenden Schluss gekommen. Ich habe mir den eigenen Begriff, ich habe jetzt nicht die Assoziationspotenziale dafür angeschaut, sondern ich habe mir gedacht, so, es muss nachvollziehbar sein, so im Englischen so relatable möglichst, dass es irgendwelche Aspekte, möglichst viele von deiner Lebenswelt mit übernimmt. Natürlich nicht 1:1, weil sonst ist es kein Spiel, sonst ist es eine Simulation von deinem
Leben. Ja, du siehst ja nicht die halbe Zeit, das müsst ja dann mich übernehmen quasi in
das
deiner
Sicht. Das wäre ganz schrecklich, Call of Duty mit dir, als Gegner,
hallo?
Wer weiß. Aber dass man so als Spieler immer noch so erkennen kann, also wie du es schon gesagt hast, entweder vielleicht von den Formen, ey, spitzer Sternzerstörer, das ist was Bedrohliches, oder allein schon von der Welt, wo ich reingesetzt werde, wenn es beispielsweise innerhalb meines eigenen Kulturkreises irgendwas ist, was spielt, oder innerhalb meiner Zeit oder vielleicht ein bisschen davor. Das heißt also, man nimmt ein bisschen Technologie weg, schon sind wir irgendwie 100 Jahre wieder in der Vergangenheit. Das ist ja dann auch so ein Aspekt, den man da auch mit dazu zählen kann, so grundsätzlich.
Ja, natürlich. Ich meine, im Endeffekt, was jeder Mensch in seinem Kopf und die Spieler natürlich in bedingtem Maße sogar noch mehr, was jeder Spieler in seinem Kopf hat, jeder Mensch in seinem Kopf hat, ist eine Art Visual Library. Also Spiele funktionieren größtenteils ja über das Visuelle, muss man einfach so sagen. Ton und Gefühl hat man ja in Spielen, dadurch, dass es ja noch keine taktilen Interfaces gibt in dem Sinne. Hat man ja nicht. Also das meiste passiert ja tatsächlich über die Augen. Das heißt, wir sind permanent begriffen damit, das, was wir sehen, abzugleichen mit dem, was wir schon kennen, was wir erlernt haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein super, ja, bleiben wir vielleicht mal bei Fallout. Wenn Sie jetzt bei Fallout den Trieb zu noch mehr Amerikanisierung, also sprich noch mehr, was weiß ich, goldene Ära der Straßenkreuzer vorantreiben würden, und noch eine, wie in Wolfenstein das Ganze quasi überspitzen würden, wo quasi das Nazi-Regime in so ein Art Deco-Style gekippt wird und dann quasi noch mehr angeschärft wird. Wenn Fallout das noch mehr vorantreiben würde, wäre irgendwann der Punkt erreicht, an dem sie zum Beispiel im asiatischen Markt überhaupt kein Land mehr sehen würden, weil es dann nicht mehr nachvollziehbar würde. Umgekehrt geht es ja vielen westlichen Spielern so, mir eingeschlossen, die sitzen vor JRPGs und sind mit den ganzen Tropes, die da auf einen ergossen werden, sozusagen überhaupt nicht vertraut, weil es eben Referenzen sind zu asiatischer Folklore, jetzt gerade japanisch in dem Fall, oder wie beim neuen Total War, dann eben die chinesische Kulturgeschichte, wo ich erstmal da sitzen würde und mir denken würde, okay, der reitet jetzt auf einem Wildschwein. Warum reitet der auf einem Wildschwein? Was hat das Wildschwein jetzt zu sagen? Bei uns sind Wildschweine stinkige Tiere, die einem höchstens mal nachts vors Auge laufen oder im Gulasch enden. So, und dann guckt man in die chinesische Kulturgeschichte. Da ist vielleicht das Wildschwein konnotiert mit einem super intelligenten Tier, was sich nachts versteckt und nur tagsüber höchstens mal aus dem Erdhaufen lugt. Aber vielleicht mit großer körperlicher Stärke und Raffinesse eben durch dieses nur nächtliche Auftauchen assoziiert wird. Und dann ist der Charakter des Generals, der auf einem Wildschwein reitet, sozusagen, ist dann vielleicht in der chinesischen Folklore ein Stereotyp dafür, für einen raffinierten Gegner, der viel Punch hat, aber nur unter gewissen Umständen. Also sprich vielleicht so eine Art 50-50-Joker anstatt jetzt quasi einem ambivalenten Gegner. Also nur blöd formuliert, aber So ist eben der Interpretationsspielraum. Je größer und je weiter wir im Kopf aufgestellt sind, je mehr wir kennen, je mehr wir wissen, desto einfacher fallen einem dann natürlich auch Sachen auf, in denen man sich wohlfühlen kann in Spielwelten. Aber desto einfacher fallen einem eben auch Fehler auf oder Probleme auf, wenn man dann davor sitzt und sich denkt so, was wollt ihr jetzt damit? Was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Das bricht die Immersion, das macht dieses Erlebnis jetzt kaputt.
Mhm. Hieße das dann, wenn je weiter ein Spiel eigentlich von dem sich entfernt, was wir kennen, und je mehr wir so Konzepte abstrahieren müssen, wie zum Beispiel bei einem Science-Fiction-Spiel, Hyperraumflug, Laserschwerter, Gedankenkontrolle durch schleimige Aliens, wie auch immer. Ja? Je weiter, je mehr du Konzepte so im Kopf abstrahieren musst, desto klarer muss eigentlich die Bildsprache sein. Also so wie du es auch schon bei EVE Online gesagt hast, dann musst du halt tatsächlich, damit es nicht völlig abdreht und für die Spieler glaubwürdig bleibt, zurückgehen auf eine noch klarere Sprache?
Ja, entweder das oder du musst es langsamer einführen. Ich meine, wenn wir uns, gerade wenn wir uns die Star Wars Filme anschauen, da haben wir wenn wir uns den ersten von den alten, also eine neue Hoffnung anschauen, da wird das Konzept des Hyperraumsprungs wird da quasi nur so am Rande. Es wird kurz drüber geredet, dass der rasende Falke super schnell ist. Okay, ja, super schnell ist schon mal gut. Da müssen wir jetzt nicht viel dazu wissen. Dann wird dieser typisch Science-Bla, dieser Kessel Run angesprochen, sodass der Zuschauer mal so eine Art Vergleichsmaßstab bekommt. So nach dem Motto, okay, das Schiff, um das es sich dreht, ist zwar eine alte Mühle, aber sie scheint irgend so eine Art Referenzmaßstab getoppt zu haben. Da müssen wir noch nicht mal wissen, was dahinter steckt. Und der tatsächliche Hyperraumsprung nachher wird im Endeffekt durch so ein sehr simples Verzerren der Sterne und auch relativ kurz nur gezeigt. Also es gibt so dieses Übergleiten in diese Geschwindigkeit. Das ist für den Zuschauer nachvollziehbar. Okay, wir wissen alle von, wenn sich was schneller bewegt, dann verschwimmt es irgendwann. Okay, die Sterne verschwimmen sich. Boah, das ist richtig wirklich schnell. Quasi so der Holzhammer-Effekt. Und das war es aber auch schon. Wir haben dann zum Beispiel im ersten Star Wars nicht alle 5 Minuten einen neuen Hyperraumsprung, ein neues Raumschiff und nochmal schneller und nochmal eine andere Dynamik, sondern damit wird es dann erstmal belassen. Erst dann im zweiten und im dritten und so weiter passiert dann mehr, wo dann da vorausgesetzt werden kann, okay, die haben den ersten Film schon gesehen, das Konzept von Hyperraum, große Distanzen überbrücken ist bekannt, jetzt kann man darauf aufbauen.
Wäre dann davon ausgehend auch zum Beispiel ein Setting, wie es Morrowind hat. Also weißt du schon, mit diesen Riesenpilzen und doch schon eine recht abgedrehte Umgebung für einen Entwickler eigentlich per se gar keine gute Idee. Also sollte man dann nicht eher so in eine Richtung gehen und sagen, naja, aber dann mache ich doch lieber die guten alten Ritterburgen und Fachwerkhäuser, wenn ich es jetzt zumindest auf dem westlichen Markt anbieten möchte, weil das einfach vertrauter ist für die Leute, die mein Spiel kaufen sollen?
Ja. Ich glaube, das wird auch damals ein großes Risiko, oder sie sagen es ja auch in diversen Dokumentationen, es war damals auch ein großes Risiko für Bethesda, das kann ich mir gut vorstellen. Ich gehe da gleich drauf ein, ich würde da nur schnell ausholen, damit es aktueller, nachvollziehbarer wird. Wenn wir uns zum Beispiel Kingdom Come Deliverance anschauen, da haben wir ja diese böhmisch-ungarischen Territorialstreitigkeiten. Ich will da gar nicht kurz reinsteigen, weil ich da selber nicht durchblick, was es da alles für kleine Mini-Staaten und Burgen gibt, die da miteinander auf einen prügeln. Aber da finde ich zum Beispiel, hätten sie sich wahrscheinlich einen größeren Gefallen getan, wenn sie statt der Akkuratesse eines böhmischen Landfriedenskonflikts vielleicht eher ein zentraleuropäisches, meinetwegen Frankreich, Burgund, oder Großbritannien gewählt hätten, einfach aus dem Grund, weil wenn ich einen Franzosen frage oder einen Briten frage oder einen Amerikaner frage und dem sage, ja hier, da geht's um Böhmen, dann sagen die, wie? Wenn ich aber sage, ja, Frankreich, Großbritannien, hier, Mittelalter, dann, verstehe, so. Das heißt, da hat sich Kingdom Come, ich glaube, sie hätten sich einen größeren Gefallen getan, wenn sie diese Vehemenz der Verteidigung ihrer eigenen Folklore sozusagen, weil sie kommen ja auch aus der Region, wenn sie stattdessen ein Setting genommen hätten, was verständlicher gewesen wäre. Also selbst im asiatischen Raum kann ich mir vorstellen, dass wenn man da über Tropes aus dem europäischen, zentraleuropäischen Mittelalter spricht und dann eben, was weiß ich, britische Namen oder französische Namen oder König Richard Löwenherz oder so dergleichen einstreut, dass es dann nachvollziehbarer, plausibler wird, schon vom Einstieg. Denn ja, wie gesagt, Das ist so ein kleiner Zipfel auf der Landkarte. Der hat zwar wahrscheinlich für die Region eine unglaubliche Bedeutung und es ist auch schön, dass es darüber ein Spiel gibt, aber sage ich jetzt mal von der Massentauglichkeit, haben sie sich damit eingeschränkt. So, und jetzt der Bogen zurück zu Morrowind. bei Morrowind ist es genau so an der Grenze, dass es, dass ihre Schlickschreiter und ihre ganzen Krustazeen-Gebäude gerade noch an der Hürde des Erkennbaren sind, dass man nachvollziehen kann, dass es sich da um irgendwelche körperlichen oder großtierischen Komponenten handelt. Im Sinne von, dass man eben schon mal Elefantenskelette irgendwo hat liegen sehen oder Muschelschalen und so weiter. Und sie haben da gerade noch die Kurve gekriegt, es nicht so abstrakt zu machen oder auch vom Scaling her. Ein großer Punkt ist ja dann auch der Größenmaßstab. Sie haben es da gerade noch geschafft, das so ersichtlich zu machen, dass man sagt, oh ja, das ist ein Muschel, oh ja, das ist ein Pilz, oh ja, das ist halt so ein Krebsschneckenviech. Wenn sie es dann gerade noch einen Stupser weitergetrieben hätten, dann wäre der Betrachter wahrscheinlich davor gestanden und hätte sich gedacht, was wollt ihr jetzt von mir? Was ist das? Wo wollt ihr hin mit mir? Und das heißt, sie haben da die Kurve gerade noch bekommen, denn Benutzer abzufangen und eben nicht in so ein Uncanny Valley, wie man so schön sagt, zu stoßen. Ein Uncanny Valley in dem Fall, dass man eben damit nichts assoziieren kann, dass man davor steht und sich denkt, so, ich habe da keinen Vergleichsmaßstab dazu, ich kann das nicht nachvollziehen. Mhm. Wie es jetzt zum Beispiel bei einem Kingdom Come für einen globalen Weltenbürger, der sich das anguckt, dann vielleicht, der denkt sich, ja gut, das ist jetzt so tief, speziell, dass ich damit nichts anfangen kann, lege ich beiseite. Dann nehme ich lieber halt ein Total War oder vielleicht ein Witcher ist ja dann wieder Fantasy, ist ja dann wieder was anderes.
Es ist ganz lustig, dass du das so ansprichst, weil das habe ich mir dann in dieser Vorbereitung auch noch gedacht. Einerseits natürlich klar, es muss irgendwie immer nachvollziehbar sein und je nah man möglichst beim Spiel ist an einem nachvollziehbaren Wert, desto besser von der Massenwirkung her. Aber da würde man doch eigentlich doch immer Gefahr laufen, möglichst immer etwas nur zu produzieren als Spiel, was schon möglichst viele Leute kennen. Und dadurch würde es ja eigentlich uninteressant werden.
Naja, aber das beste Beispiel habt ihr ja auf dem Spielemarkt. Ich meine, ihr könnt euch die letzten 10, 20 Jahre Spielegeschichte ja angucken, wie wir ja auch erst kürzlich gemacht habt in eurem 250 Jahre Review oder 250 Spiele Review.
Wie
52 Jahre, oh mein Gott.
52 Jahre GameStar, ja, das ist dann das nächste. Das ist der nächste Meilenstein.
Ja. wie viele Plagiate oder gleiche Settings wir haben. Wie viele Fantasy- oder Mittelalter-basierte Rollenspiele oder allgemein Spiele gibt's denn? Unmengen. Allein wie viele Age of Empires-Klone, billig oder gut, es dann nachher gab, die sich immer wieder mit diesem Mittelalter Ritterspielchen auseinandergesetzt haben. Im Endeffekt basiert ja Stronghold vom Setting her im Endeffekt genau auf demselben wie Age of Empires. Und zieht seine Qualität eben daraus, dass man direkt abholen kann, oh ja, so eine Burg steht bei mir vor der Tür. Das würde ich jetzt gerne auch mal ausprobieren. Und da sieht man, Stronghold ist zum Beispiel ein wunderbares Beispiel für wo diese Marktkompetenz im Sinne von, dass jeder sich damit auseinandersetzen kann und jeder da irgendwas findet, schon wieder einbricht. Denn die Europäer, okay, die kapieren das Ganze, die sehen, ja, wir haben hier in unserem Dorf halt so eine Burgruine oder in der nächsten Stadt oder sonst wo, da steht so eine Festung oder Burg rum. Das ist was mich vielleicht interessiert. Aber sobald ich aus diesem europäischen, zentraleuropäischen Bereich mich rausbewege, sagen die Leute, bei uns sehen die Dinge aber anders aus, interessiert mich nicht. Und schon ist das Ganze nicht mehr interessant. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum jetzt ein Stronghold dann in Europa gut funktioniert hat, gerade bei den Burgenbauerdeutschen, die ja im Endeffekt in jedem kleinen Dörfle irgendwo ein Türmchen stehen haben, die dann sagen, oh ja, da war ich mit meinen kleinen Kindern schon, das ist das perfekte Spiel für meine Kinder, läuft. Wohingegen dann, sobald man ein bisschen Richtung Süden, Norden, Osten, Westen schreitet, dann ist schon langsam dünn wird mit den Burgen, mit dem Burgenbau.
Ja, wohl wahr. Wobei dann die Strongholds nach, ich sag mal, dem ersten Teil hatten dann noch ganz andere Probleme. Aber die stehen auf einem anderen Blatt für heute. Was mich noch interessieren würde und wo ich auch so viel gefährliches Halbwissen, nenne ich es jetzt einfach mal, habe, ist, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, dass man Spieler mit Formen lenken kann. Also sprich Blicke lenken, Bewegungen lenken. Mhm. Eine Sache, die mir auch mal ein Designer erklärt hat von Schatten des Krieges, ich sag's mal falsch, Mittelerde-Schatten, das ist das Mordor-Ding. Ja. Mhm. Der hatte nämlich gesagt, was sie benutzen auch, um Spieler emotional anzusprechen, auch auf so einer unterschwelligen Ebene, ist räumliche Psychologie, dass man irgendwie enge Umgebungen macht, wenn man möchte, dass sich Spieler getrieben und unsicher fühlen, dass man halt weite Flächen macht, wenn man möchte, dass irgendwie Spieler danach erleichtert sind, wenn sie aus einer Höhle raustreten und dann ein Panorama vor sich sehen. Also ich denke schon, dass der weiß, wovon er redet. Also ich will dich gar nicht fragen, ob das stimmt, weil ich gehe davon aus, dass es stimmt. Aber steckt da noch mehr dahinter? Oder kannst du erklären, welche psychologischen Mechanismen da dahinter stecken, hinter dieser emotionalen Ansprache?
Na, ich hatte es ja in diesem schwurbeligen Kommentar auf den Open World Report schon mal angerissen. Womit ein Computerspiel natürlich immer sich auseinandersetzen muss, ist, wie viel gebe ich dem Spieler an die Hand an Optionen, was er alles tun kann als nächstes. Im Sinne von, wenn ich jetzt möchte, dass ein Spieler sich verloren fühlt, dann gebe ich ihm zum Beispiel entweder gar keine oder zu viele Optionen sozusagen. Das heißt, wir kennen das alle, wir sitzen in einem Restaurant, was 50.000 Seiten mit Speisekarte hat und alles sieht gleich gut aus oder klingt gleich gut. Da sitzen wir sehr lange dran, um uns zu entscheiden, was davon wir jetzt schlussendlich vertilgen möchten.
Immer das Tagesmenü und immer das gleiche nehmen.
Richtig. Mein Ratschlag. Immer die Ente süß-sauer, richtig. Ja. Wenn ich aber dahingegen jetzt zum Beispiel nur 10 Optionen habe, von denen sind jetzt 2 Rind, 2 Schwein, 2 vegetarisch, 2 Fisch und so weiter, dann habe ich quasi für meinen präferierten Geschmack, den ich fühle, immer quasi nur eine Option oder 2 Optionen. Und dann fällt es mir relativ schnell, da zu einer Entscheidung zu kommen. Und eine getroffene Entscheidung gibt dem Spieler Souveränität. Also sprich, wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetzen kann und in einem für mich überschaubar frustrierenden Zeitrahmen zu einer Entscheidung kommen kann und diese Entscheidung dann auch durchführen kann, dann löst es bei mir als Spieler oder auch im realen Leben eine Befriedigung auf. Dann habe ich ein Erfolgserlebnis. Das ist ja wie wenn man shoppen geht. Wenn ihr 8 Wochen lang shoppen geht und immer noch nicht die Jacke gefunden habt, die ihr gerne hättet, dann habt ihr irgendwann echt überhaupt keinen Bock mehr und dann zieht ihr vielleicht die alte nochmal an oder kauft gar keine neue. Wohingegen, wenn ihr losgeht und in einem Laden vielleicht 20 Jacken habt und ihr guckt euch die 20 Jacken an und habt dann gleich mit der 5. oder 6. genau das gefunden, was ihr wollt, dann habt ihr ein Erfolgserlebnis. Das Thema ist für euch abgehakt und ihr könnt die nächste Aufgabe angehen. Und dementsprechend ist es dann eben auch mit räumlicher Psychologie. Wenn ich in einen Raum gehe, in dem ich nur 1, 2, 3 Optionen habe, was ich tun kann, dann kann ich souveräne Entscheidungen treffen. Wenn ich in einen Raum gehe, in dem ich 150 verschiedene Optionen habe, was ich tun kann und möglichst noch mit einer ausgeprägten Vertikalität. Das heißt, es kann unter mir was sein, über mir was sein, wie komme ich dahin, dann bin ich erstmal überfordert. Und so kann ich zum Beispiel Frustration aufbauen, Frustration wegnehmen und dann eben den Spieler auch dementsprechend lenken. Ich kann ja dann von diesen 150 Optionen ihn dann auch ein paar schon im Vornherein nahelegen. Was weiß ich, dass er eine bestimmte Art der Magieform sich antrainiert hat und ich dann eben sage, okay, ich gehe in eine Höhle rein, er ist Naturmagier und kann sich mit Pflanzen, Ranken, Poison Ivy mäßig auseinandersetzen. Dann gehe ich halt in eine Höhle rein, die an einer Stelle bewachsener ist und dann sind da Schriftzeichen an der Wand, die irgendwie auf Pflanzen hindeuten. Okay, dann habe ich vielleicht immer noch 150 Optionen, aber die eine Option in der Mitte, die scheint irgendwie zu meinem Charakter zu passen. Gehen wir mal dahin, machen wir mal das. Und schon kann ich dem Gegner unterschwellig so ein Erfolgserlebnis quasi schon auf den Weg legen. Beantwortet das Ganze ein bisschen?
Ja, dann müsste ja aber eigentlich Elder Scrolls das Nonplusultra der Entscheidungsfindung sein, weil du ja sowieso dank des Charaktersystems das eh kannst, was du die ganze Zeit machst. Das heißt, ne, wer die ganze Zeit schleicht, wird im Schleichen besser. Wer die ganze Zeit mit dem Schwert kämpft, wird halt mit dem Schwert irgendwie besser. Und dadurch, dass dir das Spiel ja dann die Freiheit lässt, das zu tun, was du möchtest, aber dann halt auch immer besser zu werden und immer diese Option weiter zu nutzen, kannst du es ja kaum besser machen eigentlich.
Theoretisch. Ja, wie wir schon am Anfang kollektiv festgestellt haben, ist ja quasi Abstraktion setzt immer einen größeren Aufwand voraus. für den Spieler, für den Betrachter. Also wenn ich etwas erst interpretieren muss und dann umwandeln muss und dann erst Assoziationsmaterial, also sprich einen Vergleichsmaßstab suchen muss, dann ist es ein Riesenaufwand und die Chance für Frustration im Vergleich zu Erfolgserlebnis ist wesentlich höher. Also die Chance, dass ich frustriert aus dieser Interaktion rausgehe, ist wesentlich höher, als dass ich befriedigt oder mit einem Erfolgserlebnis rausgehe. So, das heißt, je klarer oder ganz blöd formuliert, je runtergedummter die Auseinandersetzung, also nicht das Prinzip dahinter, sondern die Auseinandersetzung dahinter ist, desto eher hat der Spieler daran Spaß. Und deswegen ist in meinen Augen und offensichtlich auch in den Augen vieler Rollenspieler, sonst wäre es nicht so erfolgreich gewesen, ist das System, wie es in Morrowind stattfindet, also quasi, dass ich wirklich auf Dinge einprügel und ich werde dadurch besser, dass ich es eben einfach tue, dass ich nicht drüber nachdenken muss, ja, gebe ich vielleicht doch lieber +3 auf die Stärke oder lieber +2 auf den Bogen, aufs Bogenschießen, man weiß ja nie, nee, ich mach's einfach und das Spiel passt sich daran an, ist eigentlich das Intuitivste und intuitiv ist für Spieler immer gut, weil intuitiv erfordert wenig Auseinandersetzung mit irgendwas Hintergründigem, was ich mir erst erschließen muss, sondern es grinst mich quasi direkt an. Deswegen bin ich zum Beispiel auch überhaupt kein Freund von abstrakten Rollenspiel-Punkt-Verteilungsorgien, insbesondere nicht, bevor das Spiel überhaupt losgeht, aber das hattet ihr ja selbst im Rollenspiel-Podcast schon mal. Ich glaube, der gute Demi hat da relativ klar sich ausgedrückt. Weil Punkte sind immer eine Abstraktion, sind immer eine Annäherung. Und wenn ich keinen Vergleichsmaßstab habe, weiß ich nie, ist das jetzt viel, ist das jetzt gut, ist das jetzt wenig? Ich verteile am Anfang von Fallout 4, verteile ich Punkte auf Stärke oder Charisma, je nachdem. Aber weiß ich denn, ob diese 5 Punkte, die ich da zuteile, ist das denn im Vergleich aufs Spiel gerechnet? Ist das denn viel? Lege ich meinem Charakter jetzt da schon einen Bonus an die Hand oder verschwende ich meine Punkte? Deswegen ist es immer schlauer, einen Spieler einfach machen zu lassen und ihm dann quasi suggestiv, unterschwellig mitzugeben, du machst das gut. Gut, mach's einfach weiter, du machst das gut. Weil dann wird Frustration vermieden. Dann wird Frustration vermieden und man bekommt ein Erfolgserlebnis und genau das ist es, was wir wollen.
Und dann kommt ja noch bei Fallout dazu, da gibst du ja Punkte auf so abstrakte Sachen wie Glück und der Stärke und Intelligenz. Kann ich mir je nach Intelligenz noch was vorstellen. Aber Glück ist ja, was ist Glück? Da könnte man ganz einen Podcast dazu machen. Kann kein Mensch nachvollziehen.
Ich weiß. Ja, und vor allem wie ist dann die Repräsentation im Spiel? Was passiert, wenn ich jetzt viel Glück habe? Muss ich jetzt überhaupt nicht mehr kämpfen? Generieren sich quasi Kronkorken von alleine in meiner Tasche? Wie manifestiert sich nachher dieser Faktor viele Glückspunkte? Stärke? Okay, das erschließt sich mir. Melee-Waffen, Stärke, einfach drauf losprügeln. Wenn ich größere Stärke habe, kann ich mehr Impetus in meinen Schlag legen. Klar, logisch, da muss ich nicht drüber nachdenken. Aber Glück, nee.
Dann musst du ja eigentlich, das ist ja das perfekte Plädoyer für sowas wie die, mir ist leider der exakte Name entfallen, diese Realismus-Mod, die es damals für Gothic gab, in der du einfach breiter wurdest, je stärker du wurdest. Ne? Da wurde dein Charakter dann einfach größer und dicker, je härter er zuschlagen konnte. Ja. Und das ist ja dann auch eine Möglichkeit, dem Spieler zu zeigen, ne? Du kannst jetzt mehr, Junge, also ist dein Charakter auch irgendwie mehr, einfach so. Theoretisch, würde ich mal sagen.
Ja, vor allem, weil es dem Spieler halt direktes Feedback gibt auf das, was er tut. Und direktes Feedback ist eigentlich immer die eleganteste Lösung, um dem Spieler klarzumachen, dass er das tut, was das Spiel von ihm will. Mhm. Denn nichts ist schlimmer in einem Spiel als Irritation oder Frustration, wenn ich vor irgendeinem Rätsel oder vor irgendeiner Landschaft stehe und denke so, wo muss ich jetzt hin? Was soll ich hier tun? Dann habe ich schon mal keinen Bock mehr. Kleiner Plausch aus dem Nähkästchen. Oblivion hat genau das bei mir ausgelöst. Ich tapse da aus diesem Kanal am Anfang raus, stehe da auf dieser Wiese und denke mir so, ja, okay. Und jetzt, und dann bin ich da in die Stadt getapst und da sah irgendwie alles gleich aus, weil die noch so rund war und da sahen alle Ecken von diesem Städtchen gleich aus. Und dann stand ich da und habe mir gedacht so, ja, und jetzt mache ich das Ganze wieder aus.
tatsächlich. Ach, dann gleich so konsequent?
Ja, also ich habe es dann noch ein, zwei Mal versucht, aber ich habe dann den Faden nie gefunden. Komischerweise hat Morrowind bei mir ganz ähnlich funktioniert wie bei dir. Micha, wie du es in einem Podcast gesagt hast, du wolltest dann einfach mehr wissen. Also Morrowind hat mich wirklich angefixt und ich dachte mir so, jetzt mal gucken, was haben die da für coole Rüstung an? Sowas will ich auch haben. Im Endeffekt dasselbe Prinzip, wie auch unser aller Liebling das erste Gothic funktioniert hat. Du siehst da diese Wachen in ihrem, wie hießen die in
Rot-Schwarz? Paladine.
Genau, die Paladine. Du siehst da diese fetten Paladin-Rüstung und denkst dir, sowas will ich aber auch haben. Und der hat ein fettes Breitschwert. Ja, das will ich aber auch haben. Gut, was muss ich dafür tun? Und bei Oblivion war es eher so, die große Leere. Schön.
Aber da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an, den ich mir auch noch auf meinem imaginären Notizzettel notiert hatte. Natürlich nicht auf dem richtigen Notizzettel, weil dafür müsste ich ja vorbereitet sein. Aber das dachte ich mir jetzt schon die ganze Zeit, weil Ausrüstung, wenn man mal so jetzt, das wird ja noch dem Industriedesign jetzt auch wieder noch gerechter der Disziplin sozusagen. Wie designt man attraktive Ausrüstung? Denn was so wie ein bisschen auch die Idee zu diesem Podcast kam, lange bevor ich dich kannte, Georg, war, als wir auf der E3 waren und eine Demo gesehen hatten oder glaube ich Demos gesehen hatten von Destiny 2, dem neuen Add-on, das es gab, von Anthem, also dem neuen EA Shared World Spiel von BioWare und nochmal irgendwas von Halo, keine Ahnung, irgendwas mit Halo war auch. Und da kamen dann Demi und ich ein bisschen ins Gespräch und haben gemeint, Mensch, Halo ist halt tatsächlich bis heute ein wiedererkennbares, ikonisches Science-Fiction-Universum aus irgendeinem Grund. Wegen der Rüstung des Master Chiefs, wegen der Raumschiffe, I don't know. Ja, aber irgendwie Halo erkennst du wieder. Und dann stellst du sowas wie Destiny daneben mit diesen Anzügen und dann halt auch ein Anthem, was ja auch mit so Sci-Fi-Anzügen arbeitet. Und man denkt eher so, ich weiß nicht. Ist also für mich, es sieht hübsch aus, aber es ist für mich irgendwie alles dasselbe.
So eine gewisse Beliebigkeit fand ich ja immer so.
Vielleicht.
Halo hat halt, was Halo halt richtig gemacht hat, ist, dass es sehr, sehr nah geblieben ist an dem, was wir an gängiger, sag ich mal, Militärtechnologie noch nachvollziehen können. Also die normalen Grunts sehen ja im Endeffekt nicht viel anders aus als normale Marines oder Soldaten vor 10 Jahren schon aussahen. Sie haben halt vielleicht noch ein paar Panzerplatten dran geschraubt, aber da sah ein Gewehr aus wie ein Gewehr, da sah eine Rüstung aus wie eine Rüstung und auch der Helm sah halt aus wie im Endeffekt so eine Art Motorradhelm. Also nur mal von der Assoziation her. Und auch der Master Chief war im Endeffekt darauf aufbauend auch nur eine Extrapolation. Du hast die Rüstung von den normalen Grunts gesehen, in Anführungszeichen, und der Master Chief ist darauf aufbauend. Du hast gemerkt, okay, das ist dasselbe, nur in größer, stärker, schneller, fetter, mopsiger. Und das heißt, der Sprung vom einen zum anderen, der Verständnissprung, die Hürde war nicht so hoch. Die Leute konnten gleich nachvollziehen, okay, das ist halt einfach nur so eine Art Supersoldat. Das andere sind Soldaten, das verstehe ich, das sieht man gleich, das sind Soldaten. Und das andere ist halt einfach eine Nummer größer, mopsiger. Und auch die Buggies, man hat sowas schon mal gesehen gehabt. So vierrädrige, karosserielose Wüsten-Sandflitzer gibt es an den Stränden von Kalifornien schon seit 40 Jahren oder so. Das heißt, der Warthog Jeep ist von der Form her und von der Ästhetik her, kann man sofort nachvollziehen, was das für ein Ding sein soll. Und auch der gute alte Jeep aus dem Zweiten Weltkrieg spielt da im Endeffekt direkt mit rein. Vorne sitzen zwei drin, hinten steht einer drauf, MG dazwischen, geländegängig, kompakt und grün. Ja, funktioniert. Es ist sofort eingängig. Und Halo hat es eben bis heute auch in den Raumschiffen. Die Raumschiffe sind so abstrahierte Betonklotz-Schiffsform, mal blöd formuliert. Das heißt, man hat so diese Bunkerform, also diese Mischung aus einem normalen Marineschiff und einem Bunker ist sofort da. Das heißt, da habe ich super griffige Ansatzpunkte, um zu verstehen, was da passiert. Und bei einem Destiny zum Beispiel, schön, dass du drauf kommst, weil da wollte ich schon, ich habe mich drauf gefreut, darüber zu sprechen. Seit ich Maurice sein denkwürdiges Wortspiel mit Destiny habe hören im Podcast. Destiny ist halt wirklich super beliebig. Du hast da wirklich, wenn du dir die Rüstung anguckst oder auch die Waffen, da sind einfach zu viele Dinge zu bunt, zu wild durcheinander gemischt. Dann hängt da noch ein Pelz an der Rüstung und dann ist die Rüstung an sich von der Form her, sieht sie aus wie so eine hochmittelalterlich-barocke Rüstung. Aber dann hast du gleichzeitig einen Kopf und da kannst du das Visier, und wenn du das Visier wegklappst, dann ist ein Roboterkopf drunter. Aber warum hat da jetzt einen Roboterkopf? Und du hast Waffen, aber gleichzeitig auch Speere und Magie und die Waffen schießen Kugeln. Aber du musst kein Magazin nachladen, weil die Waffe das nicht braucht. Und die Waffe schießt Laserstrahlen, aber da musst du ein Magazin nachladen. Aber warum braucht... Also ja, da ist das große Problem ist da einfach die Kohärenz der Welt ist quasi nicht vorhanden. Also, da sind so viele Versatzstücke, die einfach nicht richtig zusammengepuzzelt wurden. Bogen zu Fallout. Da haben wir zum Beispiel ein super, super klares, wunderbar nachvollziehbares Design. Von der kleinsten Blechdose, die da irgendwo rumliegt, bis zum Gatling-Laser. Laserkanone zum Beispiel hat eine Energiezelle und gerade auch in Fallout 4, und das ist das große, große Achievement von Fallout 4, auch wenn es viele Nutzer wahrscheinlich so überhaupt nicht registriert haben, diese Zerlegbarkeit der Waffen durch das Crafting-System macht das Verständnis und die Interpretation, die Einfachheit der Interpretation, was für ein Objekt ich da vor mir habe und das Verständnis, was dieses Objekt tut und was ich damit anstellen kann, so viel einfacher, so viel klarer, so viel more relatable, als jetzt zum Beispiel in einem Destiny, wo ich das halt vorgesetzt kriege und denke so, ja, jetzt färbe ich es halt noch Gold.
Kann man denn irgendwie in Worte fassen oder in eine goldene Regel gießen, wie weit man als Designer gehen kann, wenn irgendwas zwar vertraut aussehen soll, aber gleichzeitig auch cool und neu, ohne dass man den in dem Fall halt Spieler verliert, sodass er gar nichts mehr versteht?
Naja, eine goldene Regel in dem Sinne, dass ich das jetzt in einen Satz gießen könnte, gibt's nicht. Aber es gibt so diesen so ein Fingerspitzengefühlsregel, die besagt, wenn das, was jetzt gerade das absolut futuristischste ist, jetzt bei einem Zukunftsszenario, was man sich vorstellen kann, dann sollte man sich davon in der Formsprache her nicht so weit entfernen, dass man es nicht mehr nachvollziehen kann. Also wenn ich mir zum Beispiel, ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, diese Partikelbeschleuniger, diese gigantischen, der CERN oder dieses Teil, was in Ostdeutschland gebaut wurde, mir ist nur der Name gerade entfallen, was so wunderbar ineinander verschwungen aussieht. das sind Formen, die für uns als normalen Menschen dann irgendwann schon nicht mehr nachvollziehbar sind, außer es ist Technik. Es ist Hightech und die genaue Funktion erschließt sich uns nicht, aber wir können sagen, es ist Hightech. Das heißt, wenn ich so eine Form dann für einen Reaktor nehme oder für einen Raumschiffantrieb oder für eine Superwaffe, dann kann der Betrachter sofort erkennen, okay, das ist ganz, 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 ganz weit über mir. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, aber es ist Hightech und es macht irgendwas ganz, ganz, ganz Brutales im Sinne von da passiert ganz viel. Und mehr als über diese Schwelle, also von dieser Schwelle sollte man sich nicht zu weit entfernen. Also in beide Richtungen. Auch nach hinten nicht. Also wenn es zu lange her ist und zu abstrakt, zu primitiv wird, dann muss man schon sehr viel wieder mit Erklärung oder mit Einblendung oder so arbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn, nein, so eine Regel gibt's nicht. Da brauchst du viele Iterationen, viele verschiedene Varianten, um's klar zu machen, dem Betrachter nachher, ja. Und es gibt auch viele Spiele, die das nicht hinkriegen. Also gerade wenn man sich Waffendesigns oder Fraktionsdesigns anguckt, worüber ich mich persönlich immer aufrege, ist, wenn immer die erstbeste Designentscheidung genommen wird. Also wenn man quasi sagt, ah ja, jetzt eine Shotgun, na ja, die lassen wir halt aussehen wie alle Shotguns, die die letzten 40 Jahre produziert wurden. Obwohl das Spiel jetzt in den nächsten, keine Ahnung, im Jahre 3700 spielt, aber die Shotgun sieht immer noch aus wie eine Shotgun. Warum sieht eine Shotgun so aus wie eine Shotgun? Okay, sie muss nachvollziehbar sein, aber es macht keinen Sinn, dass die immer noch so einen Pump-Action-Mechanismus hat. Bloß, ja, das ist halt dann diese Feinfühligkeit, die man da eben braucht, um dem Betrachter eine Assoziation zu bieten, an der er sich noch entlanghangeln kann, aber ihn auch noch irgendwie abzuholen und nicht komplett zu verlieren, ja.
Ich würde einfach noch irgendwas Leuchtendes dran machen an die Shotgun, ne? Weil dann ist es ja Zukunft. Ja, in der Zukunft leuchtet
einfach die Patronen, ja. Leuchtenpatronen.
Ja, Leuchtenpatronen,
genau. Leuchtenpatronen, richtig.
Was Buntes, ja, genau. Also ich denke, das dürfte kein Problem sein. Designer der Welt, die ihr jetzt zuhört, hier ist das Geheimrezept.
Ja,
das
die Quakes und Dooms funktionieren ja genau so. Beziehungsweise auch schon Unreal Tournament. Du hast dann irgendwie Nachladezyklen oder man erinnert sich an diesen Raketenwerfer Unreal Tournament, der dann quasi nachlädt und immer diese neuen Raketen reinschaffelt und sich dabei so rotiert. Und das sind ja dann zum Beispiel wieder mechanische Prozesse, die man irgendwo nachvollziehen kann. Wer schon mal irgendwo Produktionsband gesehen hat, wo dann die Roboterarme die Teile so reinsetzen und so weiter, der kann dann nachvollziehen, okay, wie dieses Nachfüttern funktioniert von so Hightech-Waffen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel überhaupt nicht sichtbar wäre, deswegen haben ja auch Spiele wie Halo, die so in der Zukunft spielen, deswegen muss man die ja auch nachladen, deswegen muss man ja auch, baut sich so ein Energieschwert ja auch erst auf und ist nicht einfach nur da. Damit eben der Spieler eben nachvollziehen kann, okay, was tut mein Objekt da jetzt jetzt erstmal.
Darüber habe ich nie nachgedacht. Natürlich, ja, völlig, völlig logisch, Nachladen erfüllt genau diesen Zweck. Mein Lieblingsnachladebeispiel ist immer noch diese Knarre aus Half-Life, die ja ein Monster ist, das man mit kleinen Bällen füttert, die es dann ausspuckt. Das ist immer noch für mich das Nachvollziehbarste, als jemand, der lange eine Katze hatte. Ja. Aber nee, tatsächlich, interessanter Gedanke. Das heißt aber auch dann im Prinzip, dass ja eigentlich etwas, was man oft hört, dass Spiele um vertraut zu wirken, realistisch sein müssen, das stimmt überhaupt nicht, weil Realismus ist was anderes als diese Assoziation von Vertrautheit, oder? Meinst du, findest du, dass Realismus dann in dem Zusammenhang sogar was ist, was Spielen eher schaden könnte?
Also der Punkt, der wichtig für den Spieler ist, ist die Nachvollziehbarkeit und damit weniger der Realismus als auch die Authentizität. Authentizität ist das, was ein Spiel quasi für den Spieler nachvollziehbar macht. Im Vergleich zu Realismus, der möglicherweise einfach nur Klatter oder im Sinne von Audiosprech als White Noise danach herüberkommt. Großes Risiko zum Beispiel, wir leben ja im Zeitalter der Fotogrammetrie. Ein großes Problem im Zeitalter der Fotogrammetrie ist die Lesbarkeit des Terrains. Wenn ich überall super hoch aufgelöste Bäume, Texturen und so weiter hab, dann wird's irgendwann schwierig, den Spieler zu kommunizieren, was er jetzt eigentlich machen soll. Was passiert? Ich brauche irgendwelche Holo-Leuchtanzeigen, Überblendungen, um dem Spieler überhaupt noch klar zu machen, wo er hin soll. Wohingegen ich in so einem Corinis-Minental aus Gothic 1 schon allein die Reduziertheit der Landschaft sagt mir, okay, da sind irgendwie mehr Bäume, da sind irgendwie mehr Strukturen, das ist ein Point of Interest, da gehe ich hin, das gucke ich mir mal an. Wohingegen sowas vielleicht in einer Gegend, die komplett übersaturiert mit Details und Effekten ist, dann vielleicht untergeht. Und das ist der Punkt, wo Realismus dann tatsächlich auch dem Spiel schaden kann, wenn es einfach den Spieler erschlägt und er nicht mehr weiß, was er eigentlich tun soll. Damit sind wir wieder bei den Optionen. Wenn ich dem Spieler wieder zu viel Optionen gebe, irgendwas anzugucken, dann wird es wieder schwierig nachzuvollziehen. Das ist ja der große Erfolg von Blizzard, besteht ja in dieser extremen, sag ich mal, im Vergleich für Spielemaßstäben, extrem Abstraktion von Proportion und von Shape Language. Das heißt, Held hat die typische V-Form in den Schultern, groß, mopsig, das heißt, er ist stark, er ist ein Tank, die Magier sind alle spindeldürr, das heißt, ich kann von vornherein drauf schließen, okay, großer, dürrer Typ mit einem langen Stab in der Hand, na, es wird schon kein Nahkämpfer sein, irgendeine andere Stärke muss er haben. Er bewegt sich nicht so schnell, wie man bei einem Ranger oder so vermuten würde, okay, es kann nur ein Magier sein. Das heißt, da habe ich dann wieder durch diese Abstraktion schon der Form und dann noch von den Rüstungsteilen die dicken Schultern oder die lange fließende Robe, je nachdem, da habe ich dann wieder Potenzial, wo ich mich sehr leicht daran entlanghangeln kann, was kommt da auf mich zu, mit was interagiere ich da gerade. Und viele moderne Spiele kranken ja damit, dass sie die Rüstungssets oder die Assets so zuknallen mit Details, dass der Spieler nachher sich denkt, ja, warum ist das Schwert jetzt besser? Und dann brauchst du Stats und die musst du wieder lesen und dann haben wir wieder Einarbeitung und dann hast du wieder Frustration mehr als Erfolgserlebnis.
Und das habe ich die ganze Zeit in letzter Zeit in PUBG und in DayZ, diese ganzen Items, die du findest auf der Map, entweder siehst du sie nicht, wenn sie auf Boden liegen, weil sie halt genauso hoch aufgelöst sind wie der Boden, also beide hoch aufgelöst und keinerlei Kontur oder sonst irgendwas rum, um dir zu helfen. Und wenn du die Ausrüstung hast, du siehst sie, aber du kannst nichts damit anfangen. Du siehst, das ist eine Waffe, aha, so sieht die Munition dazu aus. Du musst dann erst da anklicken, beziehungsweise einen Mauscursor drauf haben, musst lesen, aha, das ist die 7.62mm Munition, die passt in die und die Waffe rein und das Laserzielferngewehr ist da oben drauf. Ich gebe dir da vollkommen recht. Das ist ein Punkt, der mir in letzter Zeit immer wieder bei aktuellen Titeln aufgefallen ist. Gut, Fortnite ist mal gleiches Spielprinzip wie PUBG, aber die machen es ja genau anders. Die abstrahieren ja wieder.
Ja. Ja, und der große andere Faktor ist eben auch die Skalierbarkeit. Also sprich die Skalierbarkeit des Designs. Was ist schwach, was ist mittel, was ist stark, was ist OP, was ist über 9000, wie man so schön sagt. wie kann ich als Spieler da ganz klar differenzieren, okay, das ist jetzt ein Einsteigerelement, das ist vielleicht viel zu weit weg für mich und genauso auch bei Gegnern. Kleiner Bogen zurück zu Gothic. Wenn ich mir das erste Gothic angucke, da gab es zum Beispiel bei den Sumpfbewohnern oder eben auch bei den Paladinen, gab es quasi immer zwei, drei verschiedene Rüstungssets. So ein leichtes, ein mittleres und ein schweres. So wie es eigentlich in den meisten Spielen, also in Morrowind dann ja später auch, ein leichtes, ein mittleres und ein schweres Set gibt in den meisten Fällen. Und wenn die gut entworfen sind, dann kann ich auf den ersten Blick erkennen, okay, das hat jetzt nur einen ledernen Lendenschutz und so ein Stück Fellknubbel an der Schulter, das ist jetzt höchstwahrscheinlich dann ein leichtes Set. Die mittlere Stufe hat dann vielleicht schon eine kleine Brustplatte mit dazu, okay, das wird mittel sein. Und die schwere Rüstung hat dann eben noch Armschoner oder Beinschützer mit dazu, okay. Und dadurch wird das Ganze für mich dann wieder nachvollziehbarer. Und da muss ich nicht erst Stats lesen, das kann ich dann im Menü machen, aber ich sehe sofort, juhu, ich habe jetzt gerade endlich die schwere Rüstung gefunden, auf die ich jetzt schon die letzten 749 Stunden drauf zugearbeitet habe. Und Spiele, die das eben nicht tun und die diese Stringenz im Design eben nicht so nachverfolgen, haben dann eben wie Destiny das Problem, dass die Elemente, sowohl Waffen als auch Rüstungsteile, austauschbar werden. Und mir nicht ganz klar ist, warum hat das Ding jetzt da so ein Pelzding an der Schulter? Warum glänzt es jetzt golden? Ja, golden glänzen heißt doch eigentlich, dass es besser ist als silbern glänzen. Ja, aber nee, aber jetzt ist golden glänzen schlechter. Und
hä?
Ja. Mhm. Und dann sitze ich davor und denke mir so, was wollt ihr eigentlich von mir?
Gut, dass du Farben angesprochen hast, denn die sind tatsächlich der letzte Punkt so ein bisschen, den ich unbedingt noch ansprechen möchte, wenn wir schon mal einen Experten da haben, weil ein Beispiel für Color Coding ist ja in Fortnite, das wir auch gerade schon angesprochen haben, oder in 90% der Rollenspiele da draußen, diese Abstufung von normaler Gegenstand weiß zu magischer Gegenstand blau zu besonderer Gegenstand irgendwie gelb zu legendärer Gegenstand orange oder lila, violett, irgendwie, je nachdem. Woher kommen diese Farben? Das ist die totale Laienfrage. Jetzt, ich habe mich schon immer gefragt, ist das nur, weil wir es aus World of Warcraft gelernt haben? Oder vielleicht war das gar nicht das erste, aber ich kenne es zumindest als erstes Spiel aus World of Warcraft. Oder aus Diablo 2? Nee, ja, ist wurscht.
Mana und blau, Health rot immer.
Das kommt ja noch von früher. Aber hat es irgendeinen Grund, dass diese Seltenheitsstufen exakt diese Farben haben? Hängt das mit diesen Farben zusammen? Oder
also
ist das,
wenn ich jetzt einfach mal die typischen, sag ich mal, Assoziationsparameter von Farben zu Rate ziehen würden, weil ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht, aber lila ist typischerweise ein, sag ich mal, Purple-Lila, also sprich ein hoher Blauanteil, damit es nicht zu pink-lila wird. Jetzt wird es schon wieder schwierig. Nein. Also ein Lila, was kein Pink ist, sondern eher bläulich, ist eine allgemeine Farbe, die sehr mit Mystik assoziiert wird. Das heißt, es ist auch eine Farbe, die vibriert im Sinne von, es ist nicht ganz klar, ist sie jetzt kalt, ist sie jetzt warm. Es ist eine Farbe, die auch an sich changiert. Das heißt, vom Gefühl her, ein Eisblau kann ich ganz klar sagen, okay, das ist eine kalte Farbe und da fallen mir sofort tausend Dinge ein, mit denen ich Eisblau zusammenschmeißen kann, um Eisblau zu beschreiben. Bei einem Feuerrot, Orange-Rot, kann ich ganz klar sagen, okay, das ist ein kräftiges Rot, das ist nicht kalt, das ist hochwarm und da fallen mir auch tausend Sachen ein, die ich damit sofort zusammenschmeißen kann, um zu erklären, was diese Farbe für mich darstellt. Bei einem Lila zum Beispiel ist es sehr schwierig, wie genau ich Lila zu interpretieren habe, weil es eben weder kalt noch warm ist, aber es ist eben auch nicht neutral, charakterlos, sondern es hat sowas Ungreifbares und deswegen ist Legendary oft Lila, wäre jetzt rein auf der Farbenlehre basierend, weil eben diese mystische Unangreifbarkeit von Lila eben ganz einfach, ja, das bezeugt, es ist so weit weg von allen klaren Interpretationen, das muss quasi Legendary sein. Macht das Sinn?
Ja, also ja, kann ich nachvollziehen. Ich hätte eher gedacht, es ist vielleicht, weil Lila früher auch eine Farbe war, die oft mit Königen und so königlichen Roben und Gewändern assoziiert wurde. Aber nee, so wie du sagst, ist besser.
Kann natürlich auch sein, wobei ich mir nicht sicher bin, inwiefern diese Assoziation bei jungen Spielern noch greift.
Stimmt. Die kennen den König nicht mehr.
Ja, weil diese klassische, sag ich mal, royale Verbindung, die wir jetzt da hätten mit Gewändern, da würde, glaube ich, bei den Spielern so dieses Gold, Gülden, Platin-mäßige, das funktioniert da eher, weil das mit Reichtum und Schatz und sowas assoziiert wird. Lila ist, glaube ich, da, das müsste dann, also der Einsatz von Lila funktioniert da, glaube ich, subtiler. Also diese royale, dieser königlich blaublütige Punkt. Dann vielleicht schon eher so ein Kardinalsrot wie bei päpstlichen oder bei so Kardinalsgewändern. Ja, deswegen heißt es ja auch Kardinalrot. Haha. da glaube ich eher, dass so ein vollrotes Samtgewand zusammen mit dann Gold oder so, das könnte vielleicht eher funktionieren. Aber bei Lila glaube ich nicht. Also da ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wirklich so eine Generationssache, ja.
Und selbst da wären wir noch nicht an der Quelle der Deutung, weil dieses königliche Rot oder das päpstliche Rot und so, das hat ja immer noch ein bisschen anderen Hintergrund, dass man sagt beispielsweise hier dieses, wie hieß es im Spanischen, das Sangreal, das heilige Blut, und dann ist das auch rot Christus, und deswegen, und all sowas, dass es da dann noch, jetzt habe ich was deeper gesagt, aber nein, es geht nur tiefer.
Wobei, das ist ja zumindest nachvollziehbar, rot, wie du vorhin gesagt hast, für Leben ist klar, weil rot ist Blut. Ja, also das, da kommen wir nicht drum rum, das war schon immer so. Das Blau für Mana? Weiß ich nicht. Wo kommt das Blau her?
Naja, es ist blaues halt ein Licht. Guter Kontrast zu Rot. Nein, Quatsch. Rot als Lebensblut ist ja logisch. Ich meine, schlitzt euch den Arm auf, dann seht ihr, warum Lebenskraftblut rot ist. Tut es bitte jetzt nicht, liebe Zuhörer. Lasst es bitte sein. Das war,
keine
es war
gute Idee.
Genau. Eine Metapher. Blau kann ich mir vorstellen, ist vielleicht sowas wie Energie. Weil im Allgemeinen hat man ja bei allem, was Strom oder Power oder so ist, kommt einem gleich so ein blaues, kaltes Fitzeln, sag ich mal, diese Blitzhaftigkeit in den Sinn. Und da würde ich mir vorstellen, dass diese Mana-Energie, dass die Assoziation dann eben quasi Stromenergie ist, also auf dem Wege dann. Ich meine, wir haben auch in Leuchtanzeigen, immer wenn irgendwas Sci-Fi oder Hightech sein soll, dann leuchtet es blau oder türkisblau. und diese Holo-Anzeigen schlagen sich ja nun wirklich durch jedes Sci-Fi-Spiel, durch alle Hightech-Elemente von Iron Mans Anzug bis über irgendwelche Displays. Ist es immer leuchtendes Blau im Sinne von ungreifbarer Energie. Deswegen ist ja zum Beispiel Nuklearenergie auch in den meisten Fällen irgendwie so gelb-grün mit einem leichten Grünstich, weil das wiederum was ist, das kommt aus der Erde, also aus der Glut der Erde, also gelbirdisch. Und deswegen ist das keine so unanfassbare Energie wie jetzt ein Strom oder Statik sozusagen.
Aha. Wir sind beide jetzt perplex. Hier, ja, ich sehe Holger, wie er erhaben und ehrfürchtig zum Himmel blickt, um sich das Gelb vorzustellen, mit der Erde assoziiert ist. Was ich überlegt habe, ist, würde denn dann, wenn man auch so von ikonischen Charakteren ausgeht, würde ein Master Chief dann auch in Gelb funktionieren oder muss er einfach dieses Grün haben? Einerseits natürlich wegen der militärischen Assoziation, ne, weil Grün ist halt Tarnfarbe, das kennen wir. Aber andererseits auch wegen einfach der Farbbedeutung von Grün, die wir nicht kennen. Also wir beide jetzt, du vielleicht schon.
Naja, ich glaube, dass man ihm dann einen deutlicheren Kontext geben müsste. Mhm. Also wenn man jetzt angenommen sagen würde, es gibt ja im Endeffekt im Halo-Universum gibt es ja jetzt, sag ich mal, keine Fraktionsfarbe für die United Earth Dingens Federation, bla. Es ist mir gerade entfallen. Ist ja auch irgendein Marine Corps. aber sie haben ja jetzt zum Beispiel keine Leitfarbe. Mhm. Also im Allgemeinen spricht man ja bei, wenn man eine Fraktion oder im klassischen Design ein Produkt entwirft oder für eine Marke irgendwas macht, dann guckt man immer zuerst, was haben die für Hausfarben, für Leitfarben, und an denen hängt man das dann auf. So. Und im Halo-Universum haben die ja im Endeffekt keine Leitfarbe, so wie es jetzt bei Star Wars zum Beispiel das Imperium mit seinem Schwarz-Weiß und dann eben Rot ist. Oder die Rebellion, die dann eben in den meisten Fällen eher mit Schwarz-Weiß-Blau assoziiert wird. Oder in Assassin's Creed im neuesten Odyssey, wo Sparta Rot-Gold-Bronze ist und Athen quasi Weiß-Blau-Platin-Farben. Mhm. Also so ein Fraktionsdesign. Das hat Halo ja nicht. Beim Halo-Universum haben die Menschen, beziehungsweise die Föderation sozusagen, hat ja da keine, sag ich mal, Gelb. Hat ja nicht Gelb als Signifier als für ihre Koalition. Das heißt, wenn man jetzt angenommen auf allen Emblemen oder Logos oder Fahnen oder auf den Schlachtschiffen, wie zum Beispiel bei Homeworld, ich hab gehofft, dass deine Äuglein aufleuchten.
Sie tun es, ja.
Bei Homeworld zum Beispiel, wenn ich da jetzt in Homeworld 2 insbesondere, weil sie es da noch geschärft haben, wenn ich in Homeworld 2 die Vager mit den Hygerons vergleiche, dann haben die Vager ja immer dieses schwarz-weiß gestreifte, dieses Wespenartige, mit so roten Elementen an Farben, gelb-roten Elementen, wohingegen Higara ja quasi die blau-grüne Prosperität des Heimatplaneten ist, sozusagen. Mhm. Und da haben wir quasi so eine Art Hausfarbe. Da können wir ganz klar sagen, okay, dieses schwarz-weiß gestreifte mit diesem gelben Welger V, das ist ganz klar ein Signifier für die Welger, für den Feind. So. Und das haben wir bei Halo halt nicht. Wenn wir das aber bei Halo so machen würden, wenn wir bei Halo sagen würden, okay, die Farbe der Earth Correlation, was auch immer, wäre gelb. Und das heißt, alle Icons wären gelb. Und die Marines hätten alle als Abzeichen so ein kleines Gelb. Und auf den Panzern wären gelber Streifen drauf, auf den Schiffen wären gelber Streifen drauf. Und dann wäre quasi das Epitome, die absolute Speerspitze dieser Fraktion, wäre dann der Master Chief. Und man würde ihn dann gelb färben. Dann macht Sinn. Weil man dann den Weg bahnen könnte sich mental von wegen, okay, also gelb ist automatisch diese Fraktion, sind gelb, okay. Und der ist jetzt so super gelb, okay, der muss quasi die Spitzenfigur dessen sein. Quasi wie in Warcraft das blau-goldene der Menschen ja auch ein Signifier ist für die Menschen quasi. War das nachvollziehbar?
Ja. Ja, absolut. Ja. Danke, dass du Homeworld angesprochen hast. Hm. Es weiß natürlich niemand, dass du vor der Folge einen Vertrag unterschreiben musstest, dass du es tust.
dafür liebe ich es einfach selbst viel zu sehr.
Das freut mich zu hören, weil ich mir das tatsächlich auch nicht aufgeschrieben, aber so im Hinterkopf gespeichert hatte, auch was Formensprache angeht, weil Homeworld ja auch ein Spiel ist, was mit bei den Raumschiffen mit sehr oft simplen Formen und klaren Linien arbeitet. Irgendwie die Banane des Mutterschiffs, die Zerstörer, die halt sehr, sehr gerade, klare Linien haben, die Fregatten und sowas, die alle ähnlichen Design-Richtlinien folgen und sowas. Ich fand es jetzt nicht notwendig, das unbedingt zu erwähnen, aber ich hatte es mir so als Beispiel auch im Hinterkopf zurechtgelegt.
Nee, bei Homeworld ist ja zum Beispiel, also gerade im zweiten, weil beim ersten muss ich immer sagen, da merkt man noch sehr dieses wir machen es jetzt mal, aber wir sind uns da nicht so ganz sicher. also gerade auch in der Formensprache, die Artworks sind natürlich über jeden Zweifel erhaben, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber in der schlussendlichen Raumschiff-Formensprache, da ist einfach die Differenz zwischen den Fraktionen noch so gering, jetzt abgesehen von den Bentusi mit ihren komischen goldenen Pagodenschiffen, da ist die Differenzierung zwischen den Fraktionen so gering, dass man da von der Formensprache, es wird eng. Aber in Homeworld 2 hat man dann zum Beispiel eine eindeutige oder eine relativ eindeutige vertikal zu horizontal Designausrichtung von den Vega zu den Higarans. Also zum Beispiel sind bei Higara sind alle Jäger oder auch die Schlachtschiffe sind ja im Endeffekt platt und lang und flach. Und dahingegen sind die Raumschiffe der Vega ja vertikale Dolche, also quasi um 90 Grad gekippt. Und auch die Bomber oder so haben dann quasi eher so eine vertikale Stiletto-Ausrichtung im Vergleich zu den flachen Formen. Ja. Im Übrigen ist das was, wo ich eigentlich noch drauf zu sprechen kommen wollte, wenn es mir vergönnt ist. Nämlich, wie klar man an manchen Spielen erkennen kann, wie da Grundlagenarbeit betrieben wurde, was Designs und Formensprache angeht, bei manchen weniger und wie es manche noch geschafft haben, die Kurve zu kriegen.
Bitte gerne.
Bitte gerne. Ja, bitte und gerne. Zwar unser aller wahrscheinlich Spielerlandschaft Sorgenkind, für die einen auf monetärer Weise und für die anderen auf was soll der Scheiß eigentlich? Perspektive ist ja wahrscheinlich Star Citizen, Chris Roberts. Und das ist für mich, finde ich, so ein sehr interessantes Projekt, wenn man das mal vergleicht, wo es herkommt, von Wing Commander über Freelancer, Star Citizen Anfang, Star Citizen jetzt und dann quasi so Vergleichsspiele wie Darkstar One oder EVE Online oder das neue X und dergleichen, wo man einfach diese Schritte nicht erkennen kann. Fraktionsdesign. Fraktionsdesign ist immer super schwierig, kohärent durchzuziehen. Oder kanonisch, wie man so schön sagt. Also gerade auch bei Star Wars gibt es oft das Problem, wenn die Rebellion irgendwelche Schiffe übernimmt, die vielleicht mal imperial waren, dann muss man die so stark umlackieren, in Anführungszeichen, dass man nachher erkennt, dass sie jetzt eben den Rebellen gehören und nicht mehr den Imperialen. Also wenn du den Rebellen jetzt einen Sternzerstörer geben würdest, dann müssten die da mächtig drin rumlackieren, damit man nachher erkennt, okay, sind sie jetzt noch die Guten oder sind sie jetzt noch die Bösen, je nachdem. So, und im Freelancer zum Beispiel ist für mich eines der eindrucksvollsten Beispiele für gut gemachtes Fraktionsdesign, weil man sofort erkennen kann, das ist ein Schiff aus Bretonia, das ist ein Schiff aus Rhineland, das ist ein Schiff aus New Liberty, weil die eine sehr schöne zusammenhängende Formensprache damals schon mit diesen paar wenigen Polygonen hingekriegt haben. Also diese Fischformen aus Bretonia, Bretonia, Großbritannien, ein Inselstaat, der viel Fischfang und Seefahrt, hätt's gedacht. Also da sieht man, oder jetzt ist mir entfallen, wie die japanische Fraktion hieß. Kusari. Kusari, die zum Beispiel diese typische auch von ihrer ganzen Samurai-Poesie, von ihrem Samurai-Poesie-Ansatz dahinter, diese typische japanische Filigranität oder diese Liebe zu filigraner Kunst und zu Wohltemperiertheit in den Formen dann eben auch in die Schiffe tragen, die dann so leichte Elemente mit sich tragen und nicht einfach nur so fette Moppel sind, so fette Bunker-Moppel-Panzer, wie dann zum Beispiel Rhineland. Haha, wer hätte es gedacht? Also da finde ich, da ist eine sehr schöne Grundlagenarbeit geleistet worden im Sinne von, okay, wo kommt die Fraktion her, was soll sie verkörpern und was für Anfasserle brauchen wir für den Betrachter, um gleich zu verstehen, was sich hinter dieser Fraktion verbirgt. Dass die Sumpfbewohner in Gothic 1 im Endeffekt bekiffte Spinner sind, erkennt man daran, dass sie auch in kältesten und vernebelsten Regionen nur im Lendenschutz mit Fellpölsterchen auf der Schulter durch die Gegend rennen. Da ist mir gleich klar, dass die nicht alle Nadeln an der Tanne haben. Und dass sich das zum Beispiel logischerweise Rhineland sich in Freelancer nachher zum ultimativen Military Power Bulldozer entwickelt, ist klar, wenn ich mir das erste Mal ihre Schiffe angucke, die im Endeffekt ganz simple geometrische Formen sind. So. Das haben sie aber zum Beispiel am Anfang von Star Citizen ja vergessen. Am Anfang von Star Citizen haben viele, als die ersten Screenshots und Renderings und Videos rauskamen, saßen die Leute davon und sich gedacht, nee, warum gibt es da jetzt 20 verschiedene Raumschiffe und die sehen ja alle komplett anders aus und Chris Roberts, was tust du mit unserem Geld? So. Und dann kann man aber wunderbar erkennen, dass sie für ihre einzelnen Submarken im Star Citizen-Universum, also von Aegis über Robert Space und so weiter, dass sie da rangegangen sind, wie man eine Marke aufzieht. Dass sie quasi erst sich ein Briefing erstellt haben und einen Style Guide erstellt haben und ganz genau gesagt haben, okay, Aegis hat die und diese Formsprache, die Interiors sind die und die Farben, die und der Trim, die und die geometrischen Winkel auf den Tragflächen und die sollen eher panzerartiger sein und das sind eher die Luxuslimousinen und so weiter und das ziehen sie jetzt auch durch und das ist was ich unglaublich faszinierend finde, weil man da eine wahnsinnige Prägnanz auch der einzelnen Marken innerhalb des Star Citizen Universums erkennen kann und das ist was vielleicht für viele Betrachter von außen einfach nur, warum verschwenden da so viel, wieder so viel Geld und so viel Zeit da rein, aber das macht nachher das Universum so viel nachvollziehbarer, wenn man auf den ersten Blick sagen kann, okay, das Raumschiff kommt von der Marke, es kann man vielleicht nur auf den und den Planeten kaufen, es hat die und die Fähigkeiten und das muss ich nicht erst nachlesen, sondern das erkenne ich schon in der Formsprache und das ist eigentlich perfektes Design, wenn man nicht erst denken muss, sondern es sich einem sofort erschließt.
Mhm. Interessante Perspektive, ja.
Mhm. Und der Punkt, weswegen ich zum Beispiel sehr viele Bedenken mit dem neuen X habe, ist, dass man da erkennt, dass das eben nicht passiert ist. Also da erkennt man anhand der vielen, an der Raumschiffe und in den Trailern und an der Hand der Station, dass da eben nicht von vornherein gesagt wurde, okay, wir brauchen ein Color Coding für die Marken, wir brauchen ein Color Coding für die Landschaften, wir brauchen ein Color Grading, also sprich, welche Töne dominieren auf welchem Planeten, welche Töne dominieren im Interior. Ihr habt wahrscheinlich alle diese, bei Star Citizen, dieses Lorville, also diese komische Minenplanetenbasis gesehen, innen drin, die überall diese gelben Bauleuchten im Endeffekt hat und gelbe Gitter. Und das ist alles, die ganze Szenerie ist darauf ausgerichtet im Inneren. Du hast immer diese gelben Unterteilungen und wenn da mal eine Farbpalette raussticht und man quasi vor einer Tür steht, die nachher grün oder blau oder rot oder sonst irgendwas leuchtet, dann weiß man, okay, das ist ein besonderer Punkt. Und bei X4, wenn ich mir die Trailer da zum Beispiel anschaue, da sind einfach alle Farben kreuz und quer und auch auf den Raumschiffen und bunt. Und ich denke mir so, okay, wie soll mein Blick jetzt hier geführt werden? Die Antwort ist, kann gar nicht, weil ich keinen direkten Bezug habe. Was ist jetzt rot? Was hat rot zu sagen? Rot hat gar nichts zu sagen. Es ist einfach nur rot, weil es halt rot ist. Also da sind quasi die Führung des Spielers ist da quasi, wie ich vorhin gemeint habe, mit von Realismus zu Authentizität, ist da eben, geht da einfach im Noise, im Rauschen der vielen Elemente einfach unter. Im Vergleich zu der stringenten Klarheit, die eben Star Citizen versucht umzusetzen. Das finde ich sehr faszinierend.
Mhm. Ja, wie gesagt, das ist eine sehr spannende Perspektive, die man ja normalerweise als Spieler bewusst so gar nicht einnimmt. Also, ne, weil ich hätte ja, ich, also, habe mich noch nie bewusst mit dem Design der Star Citizen Schiffe auseinandergesetzt.
Mit denen nicht, aber ich habe mir jetzt auch jetzt beim Sprechen wieder mal überlegt gehabt, dass eigentlich beim ersten Command & Conquer, als es noch zwischen GDI und Not der Konflikt war, da war es ja auch ziemlich klar abgegrenzt. Du wusstest, es gibt diese beiden Seiten und die waren farblich voneinander abgegrenzt. Not immer so ein bisschen mit Rot und Schwarz und so leichte organisch-insektenartische Strukturen so von den Einheiten her so. Die Männchen sahen beide gleich aus, bis auf die Farbgebung. Und GDI halt mit so einem grauen militärischen Look die ganze Zeit. Da hat mir auch keiner was vormachen können. Das war für mich immer die Amerikaner GDI. Das war einfach so. Da hat man aber auch, da warst du klar in zwei Welten unterteilt und wusstest sofort, die einen gut, die anderen böse. Selbst wenn du nichts von Nord gehört hattest, du hast nur dieses Symbol gesehen, hast gesagt, wenn ich mich dafür entscheide, dann spiele ich einen Bösen.
Ja, in Warcraft ja im Endeffekt auch. Die Guten in Anführungszeichen, die Menschen haben ja immer, oder was heißt die Menschen, du hast ja, naja, wenn du Arthas spielst am Anfang, trägt er ja sein gold-blau-weißes, also quasi die klassischen Paladin-Farben und kippt er dann erst später. Und wohingegen das Dämonische so immer in diesem giftigen Grün daherkommt. Also ganz klassische Farbe auch für ominöses, böswilliges, nicht klar zu definierendes. Das Tiberium im Endeffekt in Command & Conquer hat ja auch dieses Giftgrün, weil Giftgrün ist eben, man ist sich nicht ganz so sicher, ob das jetzt wirklich so gut ist, was wir damit jetzt gerade tun.
Ist das eine evolutionäre Geschichte? Ist Giftgrün irgendwie in unserer Vergangenheit verankert als fass das lieber nicht an?
Ja, ganz klar. Also dieses aposematische, diese aposematischen Farben, diese Warnfarben, gerade auch dann mit so Kontrastfarben dazu, das ist ganz, ganz klar. Achtung, hier beginnt die Danger Zone.
Ja. So wie diese giftigen Frösche und so.
Genau, weil Frösche, aber auch Pflanzen. Also wenn eine Pflanze zu grell bunt ist, dann ist vielleicht auch immer nicht so gut. Also, ja.
Diese Orangen, ich weiß nicht. Ja.
Deswegen ist zum Beispiel bei Fallout die Brennkammern von den Laser Rifles oder so, oder auch die Fusionskerne sind leuchtend gelb mit roter Schrift. Ich meine, jeder von uns stand schon mal irgendwo vor einem Warnschild in der realen Welt und die sind meistens auch entweder leuchtend rot oder leuchtend gelb oder auf jeden Fall eine Kombination dergleichen. Das heißt, da ist ganz klar eine ganz klare Aufgliederung innerhalb des Objekts dann, okay, was ist gut, was ist böse, wo kann ich anfassen, wo lasse ich die Finger weg. Ja. Echt schön.
Ja, oder halt Schwarzgelb natürlich als die Warnfarbe der Biene. Ja,
die Wespe.
Die hat sich extra, ja, genau, die sich extra so angemalt haben, damit wir sie nicht anfassen. Ja, die wissen, was gut ist für sie. Deswegen habe ich auch Angst vor Borussia Dortmund. Also das kann man an der Stelle, glaube ich, mal.
Es ist halt,
hat keine anderen Gründe.
Es ist eben auch gefährlich, wenn man anfängt, sowas zu verwässern. Wir haben wahrscheinlich alle Herr der Ringe und den Hobbit gesehen. Und was Herr der Ringe auf der Kinoleinwand oder im Filmkosmos so herausstechend gemacht hat, gerade auch vom Art Department her, von der Concept Art, vom Concept Design und nachher von den Props und so weiter, ist eben diese ganz klare Distinktion zwischen den Fraktionen. Waldelben leben im Wald, haben grün-braune Ledergewandung an, leicht, agil, beweglich, so wie ihre Bäume, das goldene Leuchten durch die Blätter. Und so weiter. Deswegen essen sie Lempas, haben goldene Spängchen und so weiter. Die Zwerge, die unter der Erde leben, die Schroffheit des Felsens, die Eckigkeit, die Abgekantetheit ihrer Waffen und auch ihres Charakters. Elben sind von der Art und Weise her ja geschmeidig gewesen. Sie, wie schreibt Tolkien so schön, sie hinterlassen keinen Fußabdruck in der Welt. Und die Zwerge sind eben ganz auch mit ihrem Charakter assoziierbar. Sie hauen sich in den Fels rein. Von wegen, wir hinterlassen keine Fußstapfen, wir wollen Fußstapfen hinterlassen, wir sind die Zwerge, wir wollen schauen, was es Tolles gibt und wollen es unser eigen machen. Und so weiter und so fort. Und im Hobbit hat man dann eben noch mehr Fraktionen eingeführt, dann gab es zu den Waldelben noch diese Dunkelwaldelben und die waren dann irgendwie so gerüstet, wie sahen fast schon so ein bisschen orkisch aus und okay, aber sind Elben nicht eigentlich so fast schon heilige Wesen? Also da hat man angefangen, und auch bei den Zwergen dann mit ihren verschiedenen Fraktionen, da hat man dann gemerkt, es fängt sich an zu verwässern. Auch bei den Orks dann, die verschiedene verschiedene Sub-Org-Rassen dann auf einmal eingeführt haben, wo man gemerkt hat, okay, die sehen jetzt schon ganz schön arg nach Zwerg aus. Sind sie jetzt eher mit den Zwergen als mit den Orks? Also da wurde dann diese klare, distinktive und auch dieses Verständnis, das suggestive Verständnis für den Betrachter, gut, böse, schroff, weich, zart und so weiter. Das spielt ja da alles unterschwellig mit. Das muss man ja nicht erklären. Man muss nicht erklären, warum ein Zwerg ist, wie ein Zwerg ist, wenn er sich so verhält und alles, was er trägt und tut und widerspiegelt, damit einhergeht. Quasi so eine Art kanonische Repräsentanz. Und das haben sie dann eben verwässert. Und deswegen waren die Hobbits auch ganz klar schlechtere Filme, ja.
Das ist, darüber, das ist, glaube ich, unbestreitbar. Aber es ist tatsächlich auch wiederum ein Argument, über das ich mir so noch nie Gedanken gemacht habe. Ich fand sie nur einfach schlecht. Das ist nämlich, ich finde, das ist tatsächlich auch eine Quintessenz aus diesem Podcast. Es war wahnsinnig spannend, oder es ist einfach wahnsinnig spannend, dir zuzuhören, Georg, weil es einem klar macht, wie viele Eindrücke und Meinungen und halt einfach wie viele Dinge, die kleben bleiben, man einfach unterbewusst formt. Durch solche Sachen, durch Formen, durch Farben, durch Assoziationen mit unserer echten Welt und was es dann halt auch mit einem selber macht, wenn es um Spiele-Settings und Spielecharaktere und Spiele-Raumschiffe geht.
Und das alles unterbewusst. Ich denke da nicht darüber großartig nach, sondern ich lasse es auf mich wirken und es lenkt mich, es steuert mich, es beeinflusst mich.
Wenn es gut, gemacht ist, funktioniert das so, ja.
Wenn es gut gemacht
also das ist, es ist ganz, ganz spannend, wenn man, das kann man, könnt ihr ja auch gerne mal selber in der Redaktion machen, aber ich komme einfach mal vorbei und mache so einen Workshop mit euch. Ha!
Na klar.
So, jetzt habe ich euch gefischt, jetzt hockt ihr im Töpfchen. Nein. Das wollte ich zu einem ganz ähnlichen Thema, ich weiß aber nur nicht mehr, bei welchem Artikel es aufgetaucht ist, wollte ich das mal als Beispiel schildern. Stellt euch mal vor, ihr habt in einem Rollenspiel, habt ihr die Fraktion der Zwerge. So, weil wir gerade bei Zwergen waren. Mhm. Und man würde jetzt als kleine kreative Aufgabe, so freidenkerisch, einfach mal überlegen, okay, wir sollen für einen Zwergenhäuptling jetzt mal eine Axt entwerfen. Oder sagen wir einfach mal eine Waffe. Und dann fangen schon die Vorstellungen an aufzugehen. Okay, wie fange ich da jetzt an? Wo ist da der Angriffspunkt? Und jetzt sind wir bei der Komplexität des ganzen Themas. Und wenn es gut gemacht ist, fällt einem das tatsächlich als Betrachter oder als Spieler nicht auf. Aber wenn es schlecht gemacht ist und man eben immer nur diese erste Abzweigung im Design Tree nimmt, anstatt eben die extra Mile zu gehen, davon hattet ihr es ja auch schon mal, dann wird das Ganze eben nicht so raffiniert und ausgefeilt, sondern dann wirkt das Ganze eben eher plump und plump und man muss eher Stats lesen, als sich drauf einzulassen. Mhm. Zwerge zum Beispiel, in was für einer Region leben die? Leben die im Kalten oder im Heißen? Leben sie unter der Erde? Leben sie vor ihrem Gebirge? Sind sie eher Bastler? Sind sie eher Maschinisten? Haben sie eher Spaß an Diamanten? Haben sie eher Spaß an Metall? Und ihr seht schon, da tun sich jetzt schon 10 Optionen auf, wo man die Rasse, von der wir handeln, also noch nicht mal die Waffe an sich, sondern die Rasse, von der wir handeln, schon mal aufhängen können. Und dann können wir anfangen, okay, sie leben unter der Erde, aber was gibt's unter der Erde? Muss das alles so schroff und eckig und zackig sein, wie es das zum Beispiel in Herr der Ringe ist? Denn unter der Erde gibt's auch wunderbare Stalaktiten, Stalagmiten und Höhlenformationen und Gesteinsformationen, die weich und rund und organisch sind. Kann man die vielleicht eher da aufhängen? Oder vielleicht sogar die Glut der Erde, also dieses heiße, wabernde, blubbernde vom Feuer oder dieses durchäderte. Haben sie vielleicht da eine besondere Art Mineral, die sich durch alles durchzieht, wie bei den Zwergen zum Beispiel Mithril? Das heißt, wenn ich das aufnehme, dann müsste ich im Endeffekt mein ganzes Design vom kleinsten Zwergenbub mit seiner kleinen Lederkappe bis hin zum Zwergenhäuptling, der durch die Gegend stolziert, müsste ich überall dieses Element dieses besonderen Minerals mit einstreuen und so weiter und so fort. Und da gibt es so viele kleine Rädchen, die man da aneinander puzzeln muss oder aneinander puzzeln sollte. Und wenn man das tut, dann kommt nachher eine wunderbar kanonische Spielwelt raus, eine wunderbar kanonische Fraktion, wo dann jeder Schild, jede Waffe, jede Axt zu jedem Zwerg, jedem Bub, jedem Gebäude, jedem Dampfpanzer, was auch immer passt. Wenn man das aber nicht tut, dann kommt irgendwo eine Komponente ins Spiel oder in die Wahrnehmung der Welt, in die Wahrnehmung des Settings, die das Ganze auseinanderbricht, die Immersion zerstört und dann fällt es mir auf. Und dann, muss man leider so blöd sagen, war es halt leider nicht gut gemacht.
Es gibt ein Setting, wenn man das so nennen kann, was mir einfällt, wo das interessanterweise gut funktioniert, obwohl überhaupt nichts zusammenpasst, und das ist Overwatch. Weil daran musste ich jetzt denken, als du über den Zwerg gesprochen hast, weil es gibt ja auch da den Zwergencharakter, der seinen Geschützturm bauen kann und der als Waffe ja nicht die Axt hat, die man im Fantasy-Setting annehmen würde, sondern weil es so ein Science-Fiction-mäßig angehauchtes Ding ist, diesen Dampfhammer, mit der die Lavabrocken verschießt, was ja auch wieder so eine unterirdische Assoziation einfach ist. Mhm. Aber in Overwatch ist ja wirklich jeder Charakter irgendwie komplett anders und nicht zusammenpassend. Also irgendwie denkst du, alle kommen da aus anderen Universen so ein bisschen, weil sie halt auch alle eigene Figuren sind. Und trotzdem, das war auch immer das, was ich dachte, als ich von Overwatch erste Bilder gesehen habe und so erste Artworks, und mir dachte, was will Blizzard jetzt von mir? Und wenn du es dann aber, also es geht zumindest mir so, wenn ich es dann spiele und so vor mir habe, denke ich mir, ja geil, passt doch.
Ja, weil die Charaktere also quasi als Teil ihrer Welt funktionieren in dem Sinn, dass sie jeder einzelne für sich eine absolut maßlose Überspitzung ihres Stereotyps, ihres Klischees sind. Also wie zum Beispiel Mercy, der heilende Engel, der sanftmütige mit der klaren Stimme, der vom Himmel hinabschwebt, der eigentlich überhaupt nicht kämpfen möchte.
Mit dem Schweizer Dialekt.
Mit dem Schweizer Dialekt aus der klaren Bergluft. Und dann ist sie auch noch von einem güldenen Schein umgeben und sie läuft dann auch noch grazil über das Schlachtfeld. Oder der Affenprofessor, der eine dick gepanzerte, wutschnaubende Bestie ist. Oder eben der Zwergendampfhammer, der diese uralten Warcraft, Warhammer, Herr der Ringe, ich habe es mir irgendwo noch mehr aufgeschrieben, Tropes bedient im Sinne von hämmernder Mechanik, Maschinisten, Schmied, Lava, Dampfmaschinen, bärtig. Also Ingenieur, also die, oder auch der Samurai, wie heißt er? Der mit dem, ja, mit dem baren Oberkörper, mit dem nackten Oberkörper.
Hanzo.
Hanzo, der Bogenschütze, der quasi so dieses gefallene Ronin so ein bisschen mit dem Tattoo auf der Schulter und da quasi diesen totalen, zusammen mit seinem Bruder, diesen japanischen Yin-Yang-Stereotyp widerspiegelt. Also da hat Blizzard, was das angeht, was die Umsetzung von Tropes und von Klischees, die dann eben verstanden werden können, da hat Blizzard schon ganze Arbeit geleistet. Auch der Deus Ex Machina Roboter, mit der nachher besser versteht, was wichtig ist und was gut und böse ist in der Welt, als die ganzen anderen Charaktere zusammen. Es ist schon faszinierend. Allerdings muss ich sagen, dass ich dann dafür mit dem Level-Design, mit diesen komischen kleinen Schwebeautos oder mal in der Wüstenstadt oder so, das ist mir dann einfach, das reißt für mich dann wieder raus. Also da hätte ich dann irgendwie so abstrakte Arenen wie in einem UT oder so besser gefunden. Das hätte das Ganze dann irgendwie ein bisschen logischer zusammengefügt. Aber gut.
Aber meinst du, aber das ist tatsächlich spannend, meinst du, weil das dann zu bunt und inkohärent ist, einfach was in den Levels passiert und dass die halt so nicht wenig verbindende Elemente haben?
Naja, du kannst. Also ein Charakter, einer von den vielen aus Overwatch oder in anderen Spielen aus, ein Charakter wird ja immer geerdet durch die Umgebung, in der er sich bewegt, mehr oder weniger. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt einen Bayek in Assassin's Creed durch Grüfte tummeln lasse, durch altägyptische Grüfte turnen lasse, dann sehe ich sofort, okay, der hat da irgendeinen Bezug dazu, weil er sagt auch was dazu und es passt auch vom Look her dazu, auch wenn es ptolemäische Zeitalter jetzt ein bisschen egal. aber da ist ein eindeutiger Bezug vom Charakter zu der Welt, in der er sich bewegt. Genauso auch bei Gandalf oder bei den Zwergen, die in Barad-dûr, nein, nicht Barad-dûr, es ist Zwergendings, ist es der dunkle Turm. Moria, dankeschön. Ja, ich hab verzweifelt den Begriff gesucht vom Hobbit, vom einsamen Berg, aber gut, ist egal. Da erkennen wir auch sofort, der Charakter in seiner Welt gehört dahin und die Assoziation vom einen zum anderen fällt leicht. Und bei Overwatch passt das irgendwie nicht. Da passt der Ranger an sich, also dieser Cowboy, Ranger, Marshall-Typ passt an sich stimmungsvoll mit seinem Hut und mit der Krempe und mit dem einen Kolb und dem wehenden Umhang im Wind. Passt an sich, ist ein super Stereotyp. Aber was macht der dann in einer altägyptischen Ruine? Was macht der dann in einem Hightech-Labor? Das ist dann, also, das reißt das Ganze dann, das ist dann so ein kleiner Bruch, wo es dann wirklich nur noch über die extreme, klischeehafte Stereotypisierung der Charaktere funktioniert, einen abzuholen. Also, da finde ich, ja, das ist dann, der Sprung ist dann da ein bisschen weit von der Landschaft, in der ich mich bewege, hin zu dem Charakter. Ja.
Mhm. Weit war auch der Sprung vom Anfang dieses Podcasts ans Ende. Und ja, das war die perfekte Überleitung dazu, dass wir so langsam elegant, oder? Also das, ich bin stolz auf mich. Das ist mein subtiler Hinweis darauf, dass wir langsam leider zum Ende kommen müssen, weil wir sehr an der Zeitgrenze, ich will nicht sagen, wir kratzen dran, sondern wir sind schon weit drüber hinaus. Aber es ist einfach nochmal so spannend, dir zuzuhören und das alles in Kontext zu setzen und aus einer ganz anderen Perspektive zu hören, wie wir sie als Spieler bewusst haben, unterbewusst aber dann doch irgendwie. Ne? Also das heißt, ich würde tatsächlich sagen, wir haben sehr Spannendes erfahren heute über Design und was es zu tun hat mit der Faszination von Settings, Rüstungen, Farben,
Kohärenz,
Dingen, Sachen, genau. Einfach, wir schmeißen mit Fachbegriffen jetzt um uns. Nee, nochmal, also wie gesagt, es war wahnsinnig spannend zu hören, wie sich einfach so unser Eindruck formt. Vielen Dank, Georg, dass du bei uns warst.
Sehr gern.
Wir laden dich gerne. Es gibt bestimmt noch 1000 Sachen, über die wir reden könnten. Wir machen bestimmt mal irgendwann eine Fortsetzungsfolge.
Ja, sehr gern. Ich habe jetzt 2 von 20 Zetteln abgehakt.
Okay, Folge 1 von 10. Gut zu wissen. Genau.
Nein, Folge 1 von 10. Ganz genau. Nee, nochmal vielen Dank. Vielen Dank auch dir,
sehr
Holger.
Gern.
Gerne doch.
Und ja, ich hoffe auch all unseren Zuhörern hat's Spaß gemacht, uns zuzuhören. Für mich war das jetzt tatsächlich der beste Podcast des bisherigen Jahres. Und ich sage das nur, um den billigen Witz machen zu können. Das ist der erste, den wir aufnehmen. Aber
der Januar ist.
Er war tatsächlich fantastisch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat all unseren Hörern großen Spaß gemacht, uns zuzuhören.
Es war mir eine große Freude und eine große Ehre, mit euch endlich mal persönlich hier und so. 20 Jahre Spieler, ne?
Ja, freut mich sehr. Und User von GameStar Plus, der uns heute beehrt hat, auch bei uns hier im Podcast. Und das ist noch mein kleines Plädoyer fürs Ende. Jede zweite Folge des Podcasts erscheint exklusiv für GameStar Plus. Dann auch wieder die nächste nach dieser hier. Also schaut mal rein, hört mal rein, schaut mal vorbei unter www.gamestar.de/plus. Vielleicht seid ihr dann auch mal irgendwann als Experten im Podcast mit dabei. Und
dann machen wir dann die Fortsetzung. Also der erste Plus-Podcast wird dann die Fortsetzung. Das heißt, wenn die Leute wissen wollen, wie es weitergeht, dann müssen sie halt einfach Plus abonnieren.
Da-dong. So, genau. Siehst du, du denkst genau richtig. Perfekt. Dankeschön und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Ciao.